Willkommen bei Kino Korea, dem Podcast über koreanische Filmgeschichte. 5 Monate, 3 Jahreszeiten, 3 Filmfestivals, 3 Berggipfel. Meine Zeit in Korea letztes Jahr hat sich angefühlt wie ein halbes Leben. Und in dieser Folge möchte ich davon berichten. Und wie die letzten Jahre übernimmt die Moderation dieser Korea-Folge auch dieses Mal wieder Christiane Attig. Hallo Christiane.
Ja, hi Stefan. Schön, dass ich wieder dabei sein darf und durch diese Folge führen darf. Ich bin sehr gespannt, was du so zu berichten hast.
Vorher, bevor es um mich geht. Nochmal zu dir, Christiane. Du hast ja auch viele Podcast-Projekte, aber klär uns doch mal auf, was davon ist eigentlich gerade aktuell und woran arbeitest du gerade so?
Ja, aktuell ist im Moment nicht so viel, eigentlich nur die Wendeltreppe ins Nichts, also der Podcast, Quiz-Podcast, der sich rund um Filme dreht, also Filme werden anhand von Rezensionen erraten. Und mehr kann ich gerade gar nicht so richtig bewerben, aber das wird wohl wieder ein heißeres Podcast-Jahr als das Jahr davor und das Jahr davor. Ein neues Projekt ist gerade schon in der Mache, das sich um eine Serie drehen wird. Wir werden eine Serie Folge für Folge besprechen, aber ich verrate noch nicht, welche Serie das ist.
Ist es eine koreanische Serie?
Nein, ist es nicht. Muss ich dich enttäuschen.
Okay, ich bin gespannt. Da freue ich mich drauf, wenn ich die Serie denn kenne, weil sonst werde ich sie nicht anhören
sie.
Wahrscheinlich.
Jeder kennt dann, sie.
Ist es Twin Peaks?
Nein. Aber mehr sage ich nicht.
Ich gucke gerade übrigens wieder Breaking Bad. Wenn es die Serie ist, dann würde ich mich mega freuen. Aber okay, wir reden nicht weiter drüber. Mhm. Wir haben uns eine Gliederung überlegt gemeinsam, aber ab jetzt übergebe ich dir den, wie nennt man das denn, Moderationsschlüssel? Zepter, ja. Das Zepter.
Das Zepter nehme ich gerne an. Ja, wir werden uns zuerst einmal so einen groben Überblick verschaffen, wie der Ablauf der Reise eigentlich war. Du hast ja schon gesagt, du warst 5 Monate in Südkorea. War das eigentlich von Anfang an so geplant, dass du so lange in Südkorea bleiben wirst?
Nee, ich wollte nicht 5 Monate bleiben. Ich hatte einen Rückflug für den 30. November und dann haben mich aber FreundInnen darauf hingewiesen, hey, das ist doch das Seoul Independent Film Festival. Das ging irgendwie dann so von Ende November bis Anfang Dezember und dann war es irgendwie so eine Rechnung, okay, meine Familie wohnt ja in Frankfurt und dann dachte ich, wenn ich dann quasi dann schon meinen Flug verschiebe auf ein bisschen später, so Mitte Dezember, dann kann ich auch einfach ganz all in gehen und quasi bis kurz vor Weihnachten bleiben, weil ich ja Weihnachten bei meiner Familie verbringen wollte. Mhm. Und dann werde ich nicht nochmal hin und her gefahren, also einfach von Frankfurt nach Berlin, wieder zurück nach Frankfurt und so. Dachte dann einfach, ich bleibe einfach in Frankfurt dann und bleibe länger. War auch problemlos möglich. Also ich habe dann einfach umgebucht und habe, glaube ich, gar kein Geld verloren dadurch eigentlich, durch diese Umbuchung. Aber dann wurden es eben 5 Monate. Ja, in Südkorea.
Okay, aber 4 Monate hast du quasi geplant und das ist ja auch schon eine ganz schön lange Zeit. Und ich nehme an, du hast vorher geplant, wie so der Ablauf sein wird. Ich nehme an, du hattest nicht geplant, dass du die ganze Zeit nur in einer Stadt bleiben wirst. Also erzähl doch mal, wie bist du vorgegangen, an welche Orte hat dich denn die Reise so geführt?
Puh, ja. Also ich habe ehrlich gesagt wenig geplant oder weniger, als man so denkt. Ich habe geplant, die Filmfestivals zu besuchen. Nee, eigentlich nur eins. Die anderen kamen mir so zugeflogen, über die ich dann noch gleich sprechen werde. Und ich habe nur geplant, die 3 höchsten Berge zu besteigen. Mhm. Dann hat mich ja noch eine Freundin aus Berlin besucht, mit der ich dann auch noch 10 Tage unterwegs war. Natürlich waren die 10 Tage auch durchgeplant, weil wir ja auch einfach Hotels und so buchen mussten. Dann, genau, Filmfestival in Busan und eine Reise nach Japan war noch schon auch geplant, gebucht, ein kurzer Trip. Sodass, und dann wird es irgendwie ja auch schnell, denkt man dann so, die Zeit läuft einem davon. Ich habe da noch 4 Wochen Sprachkurs gemacht und das klingt dann erstmal, also man hat sich schon die Wochen ganz gut gefüllt. So, eigentlich hatte ich dann wirklich so Leerlauf, hatte ich eigentlich nur am Ende der Reise noch, weil dann bin ich auch länger geblieben, hatte da nicht so viel geplant und habe dann noch relativ viel Zeit in Incheon und Seoul verbracht, aber so der Rest hat sich eigentlich dann trotz relativ wenig Planung immer ganz gut voll angefühlt. Aber ich fange einfach mal so ein bisschen an, ich hoffe, ich vergesse nichts. Das wird übrigens weniger so eine jetzt so Reisetipp-Folge, sondern eher so ein persönlicher Bericht, glaube ich, weil die Reisetipps habt ihr ja schon in der Seoul-Folge gehört, wo es dann konkret auch um Seoul ging und was man da so machen kann. Hier werde ich jetzt eher so Sachen erzählen, die ich gemacht habe, die ihr euch natürlich auch auf die Liste schreiben könnt, aber das waren eben so sehr Anliegen für mich, die mir halt Spaß gemacht haben. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob die jetzt so repräsentativ sind für so eine Korea-Reise, aber vielleicht. Also im Juli kam ich an, da habe ich dann erstmal eine Woche damit verbracht, den Jetlag zu überwinden. Da war nicht so viel passiert. Ich habe dann auch gemerkt, es ist einfach so heiß. Mhm. Also es war bestimmt Mitte 30 Grad, so 35, 36 Grad und dazu noch dieses drückende Klima. Das war schon eine krasse Erfahrung, aber irgendwie kann ich in so heißen Klimazonen, eigentlich komme ich da mit ganz gut klar. Das war jetzt nicht so schlimm, aber es war schon krass. Ich habe dann sehr viel Zeit in Shoppingcentern verbracht und nicht so viel draußen, weil es war echt krass heiß. So. Es war schon eine coole Erfahrung und vor allem diese Tierchen, die dann nennt man die Zikaden oder so, ich glaube schon, ja. Die dann so krassen Sounds gemacht haben, das hat gut zur Atmosphäre beigetragen. Mhm. Genau, also Juli ist dann nach einer Woche rumgegangen. Ich hatte dann aber am 1. August schon ein Interview mit KBS, mit dem koreanischen Radiosender, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo es dann um mein Kino-Korea-Projekt ging. Das war nach 10 Minuten vorbei. Oder nach 15 Minuten. Kann ich auch gerne nochmal in die Shownotes packen. Das war live, man kann sich aber auch, kann es auch streamen.
Aber wo warst du denn da eigentlich?
Was meinst du, beim Radio?
In welcher
oder?
Stadt? Das hast du noch gar nicht gesagt.
Ach so, ich habe in Incheon gewohnt, in Bupyeong. Da war eigentlich so meine Homebase über die ganzen 5 Monate und bin dann für das Radiointerview nach Seoul gefahren. Also der Weg nach Seoul war schon immer irgendwie am Ende dann auch belastend, weil das war schon, je nachdem, wo man hin wollte, immer so ein Stündchen in der Metro. Da habe ich viel Zeit verbracht. Genau, der Radiointerview war in Yoido. Das ist so eine, ich habe viele Reels aufgenommen und Videos sowieso. Da wurde auch The Host gedreht zum Beispiel. Und auch der Film, den ich mit Daniel mal besprochen hatte im Spätfilm, der ist da auch in der Umgebung gedreht worden, nämlich jetzt habe ich den Namen vergessen. Irgendwas mit Kims heißt der auf Koreanisch, aber auf.
Irgendwas mit Moon im
Englischen. Ah, genau, irgendwie. Oh, den habe ich gerade vergessen. Ja, wir reichen es nach. Der Film
Castaway on the Moon,
wo der Typ auf der Insel gestrandet ist. Da war das KBS-Interview. Also, wie gesagt, kann ich in die Shownotes packen. Und dann, ich glaube, das war dann der 4. August, ging meine Green Korean School los in Seoul, in Jonggak. Also da habe ich einen Sprachkurs gemacht. Ich bin jetzt so, war dann so Upper Intermediate und war mit einem Mädchen aus, also die Mädchen oder Schülerin, aber die eher Mädchen, weil die noch super jung war, die glaube ich so 17, 18 Jahre alt. Und mit einer Studentin aus Spanien in einem Kurs. Also wir waren nur 3 Leute, eine sehr super nette Lehrerin und da habe ich dann mit denen eben so die 4 Wochen rumgekriegt. Also wir haben viel gelernt. Die beiden Jüngeren waren schon viel besser als ich. Also die haben einfach viel mehr das aufgenommen und konnten irgendwie ja viel besser das lernen. Ich habe da wirklich meine Schwierigkeiten gehabt. War trotzdem ein toller Kurs, gerade weil die Lehrerin so super nett und lustig war. Aber gelernt habe ich dann eigentlich erst in der Zeit danach, habe ich dann einfach noch mehr aufgesogen. Aber war schon gut, dass ich das gemacht habe, würde ich sagen. Weil die Green Korean School kann ich auch empfehlen, wenn man einen Sprachkurs machen will, abseits der Uni, weil die Unis sind halt teuer und auch muss man sich an Semester halt halten. Das hat mir nicht gepasst. Und da wäre ich, glaube ich, ich bin jetzt auch mit jüngeren Leuten da quasi im Kurs gewesen. Aber da wäre ich ja quasi ausschließlich, also da wäre es ja gesetzt gewesen, dass ich nur mit super jungen Leuten gewesen wäre wahrscheinlich. Und so war es dann eben auch so, aber das war auch nicht schlimm. Also ich meine, ich habe mich da jetzt nicht irgendwie diskriminiert gefühlt, deshalb. Die Lehrerin war so in meinem Alter.
Hast du da auch irgendwie, wie sagt man, ich will Lizenz sagen, aber das ist nicht Zertifikat. Das richtige Zertifikat gemacht?
Genau, so ein kleines Zeugnis, so ein schriftliches, wo sie irgendwie gemeint hat, die Lehrerin, wenn du noch mehr Filme guckst, dann lernst du bestimmt noch mehr und so, weil ich habe sehr viel über Filme generdet, auch im Unterricht. Und genau, so ein Zeugnis und so ein Nachweis. Aber in Korea ist es anders, also im Koreanischen ist es anders als jetzt im Englischen. Ich glaube, Englisch ist ja, da fragt mich jetzt nicht. In Deutsch ist es, glaube ich, auch so, dass es da so gewisse, so wie so ein Curriculum gibt, also so wirklich so festgesetzte Sprachstufen gibt es ja in Englisch und Deutsch, meine ich. Also in Deutsch gibt es ja B1, B2, C1 und so, ne? Und in Korea gibt es diese Sprachstufen, soweit ich weiß, nicht. Das heißt, es ist da alles so ein bisschen, je nach Buch und je nach Kurs kann irgendwie dann C1 auch mal irgendwie zum D werden oder so, keine Ahnung. Also das ist alles so, das ist nicht ganz so genormt, deswegen ist es da auch schwierig irgendwie, das Niveau zu bestimmen. Es gibt halt diesen TOPIK-Test, aber der ist so super angestaubt, habe ich so das Gefühl, weil der so darauf Wert legt, dass man halt auch so eine ganz antiquierte Form von Koreanisch auch kann. Also so ganz, ganz viele alte Vokabeln, oder so Basic-Vokabeln und so eine ganz formelle Sprache. Den habe ich noch nicht gemacht, da gibt es auch so, ich glaube, 6 Stufen, aber die 6. Stufe ist dann auch so besser als Muttersprachlerin. Genau, also das ist krass und werde ich den vielleicht, wenn ich beruflich nochmal irgendwie was in Korea machen möchte in der Zukunft, werde ich den vielleicht auch mal machen. Aber im Moment bin ich gerade auch wieder so ein bisschen im Lernen raus, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen blöd eigentlich, dass ich jetzt gar nicht mehr so viel spreche wie da natürlich.
Ja gut, ohne die Gelegenheit macht man es natürlich auch nicht.
Genau. Man kann sich Gelegenheiten schaffen, aber ich mache es nicht.
Okay, du hast Sprachkurs gemacht in der Green Career School. Wie ging es dann weiter?
Währenddessen war ich noch auf einem Music Festival in Jeonju. Da war ich dann so 2 Nächte nur in Jeonju, glaube ich. Es war super. Hat sich ziemlich viele Musikrichtungen abgedeckt. War super schönes Klima, Atmosphäre. Es war natürlich super heiß. Aber das war toll, weil ich glaube, das, was am bemerkenswertesten war, war, dass es in diesen, in Deutschland oder, weiß ich, bisher war ich nur auf deutschen Festivals, glaube ich, wird ja immer relativ viel Alkohol getrunken, also auf deutschen Musikkonzerten, Festivals und so. Und es war da auch so, ich meine, die KoreanerInnen trinken natürlich auch gerne und viel Alkohol, aber das war alles sehr geordnet, weil es in diesem vorderen Bereich vor der Bühne war Alkohol halt verboten, sodass man dann eigentlich über den ganzen Tag keine so unangenehmen Begegnungen hatte mit Leuten, die irgendwie rumpöbeln oder die irgendwie da nicht, die irgendwie über ihr Limit getrunken haben und so, sondern weil man eben ja die Bands sehen wollte, größtenteils, hat man einfach weniger getrunken, weil der vorne nicht getrunken werden durfte. Und das war irgendwie, das war eine der Regelungen, die ich super gut fand und die ich mir in Deutschland eigentlich auch wünsche, dass die Leute, die eben auch nicht trinken möchten und nicht rauchen, rauchen ist sowieso überall verboten, aber die das eben nicht möchten, damit auch in Ruhe gelassen werden. So, dass quasi jede Person die Bands sehen kann, ohne da irgendwie ja, angerempelt zu werden und so. Ich meine, jede Person, die schon mal auf einem Konzert war, kennt ja unangenehme Begegnungen mit Alkoholleuten, oder?
Ja, ja, klar, und, auf jeden Fall.
Und das war da, eben, das war super geregelt, ja.
Ja, das ist ja eigentlich auch ganz nett, dass man aber auch das nicht komplett verbietet, ne, sondern da auch die Freiheit lässt. Okay, wenn ihr wollt, dann macht's, aber dann stellt euch halt nach hinten.
Genau. Ja. So, ja, das cool. War toll. Viele Bands kennengelernt habe ich, vor allem Glenn Check. Da kann ich auch empfehlen, diese Band. Die machen so, oh, wie nennt man denn? Jetzt ich bin heute so schlecht mit Namen. Kriege ich gerade nicht hin, wie die Band heißt. Die machen so Wave-Pop und da gibt es so eine ganz bekannte Band, MGBT, wie heißt die denn?
MGMT?
MGMT, genau. So ein bisschen, so in die Richtung gehen die, Glenn Check, und die fand ich ganz toll. Und ich war da wegen Meaningful Stone und Say Sumi. Das sind auch Bands, die ich da gesehen habe, zum Beispiel. Und Jeonju ist bekannt für das größte Hanok-Viertel. Also da ist die größte noch erhaltene Altstadt, kann man sagen, also von diesen traditionellen Häusern. Deswegen war es auch eine ganz sympathische, kleine, nette Stadt. Also würde ich auch empfehlen. Fand ich sogar, habe ich auch in der Seoul-Folge schon erzählt, eigentlich besser als Gyeongju, gerade auch weil es näher an Seoul ist, glaube ich. Und wenn man nicht so viel Zeit hat, würde ich Jeonju durchaus empfehlen.
Kennt man die Stadt von irgendwo anders her noch? Also werden da Filme gedreht, wenn die so ein großes
Hanok-Viertel haben? Es gibt das drittwichtigste Filmfestival ist in Jeonju. Und es ist auch eine Stadt, wo, glaube ich, drumherum auch viel mit Film läuft. Aber da weiß ich jetzt nicht genau was drüber. Auf jeden Fall, die wichtigsten Filmfestivals in Korea sind das Busan Filmfestival, das Seoul Independent Filmfestival und das Jeonju Filmfestival. Das Jeonju Filmfestival ist aber, glaube ich, so März, April, Mai, also so in der ersten Jahreshälfte. Genau, deswegen, da war ich noch nicht, aber es ist auch natürlich ein Ziel, mal da hinzufahren.
Okay.
Ja, dann ging es weiter mit immer währenddessen auch schon so Equipment besorgen für die Wanderung, die ich geplant habe. Und am Ende des Monats, also Ende August, war dann das Seoul Woman Film Festival, wo ich dann auch spontan hingegangen bin. Da habe ich nämlich auch erst in Korea von erfahren, was das ist. Oder ich glaube, kurz bevor ich abgeflogen bin. Und das war natürlich auch toll, mal sowas zu erleben, was so wirklich einen ganz anderen Fokus hat, quasi auf nicht-männliche FilmemacherInnen, wo haben da Filme gezeigt. Natürlich gab es auch einen queeren Fokus und das war auf jeden Fall toll. Es war halt international, also Seoul International Women Film Festival, so dass es dann, weil ich ja schon auf koreanische Filme fokussiert bin, weil ich denke mir halt, wenn ich schon da bin, warum sollte ich mir dann irgendwie internationale Filme angucken oder gerade Filme aus Europa, weil die werde ich hier irgendwie auch noch sehen können. Hab dann vor allem viele Filme eben aus Korea geguckt und es war so vielleicht das ein Drittel des Programms war koreanisch, würde ich sagen. Und habe ich auf jeden Fall sehr gerne besucht, habe da jetzt aber eher so weniger Bekanntschaften geknüpft, weil es ein Festival war, was jetzt nicht so viel Raum geboten hat für so Meetings. Es war halt in einem Kino und dann war man halt im Kino, aber es gab da jetzt nicht so Begegnungsräume oder so, wie es in Busan ist zum Beispiel. Aber war auf jeden Fall ein sehr schönes Festival. Also generell über die Festivals werde ich ja nachher noch sprechen. Aber die Organisation ist da halt super gut. Also der Service wird in Korea ja groß geschrieben und deswegen war das da super nette Erfahrung. Also die koreanischen Filme waren alle von Independent-Regisseurinnen und die internationalen auch von Regisseurinnen, die ich selbst gar nicht kannte vorher. Also ich habe mir da, glaube ich, ich habe mir zwei Filme angeguckt, den Eröffnungsfilm, ich weiß den Namen leider gar nicht mehr gerade, und einen Film, der hieß Fury aus Südamerika war der, meine ich. Und der Herr Fury hat auch einen Preis gewonnen. Also ich glaube, den Preis für besten Film oder beste Regie, beste Regisseurin, irgendwie so. Und da ging es eben auch um einen Übergriff. Und das waren eben natürlich auch so Themen des Festivals, also quasi das Leben von Frauen weltweit.
Ja, spannend. Wie ging es dann weiter?
September, das erste große Highlight. eigentlich war die ganze Reise natürlich ein großes Highlight, aber ich bin dann nach Sokcho gefahren, habe da, ich glaube, weniger als eine Woche verbracht und habe mich dann zwei Wanderungen gewidmet, zwei Wanderrouten. Habe mir dann vorher eben Equipment besorgt und wollte so meine erste Übernachtung auch in den Bergen machen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht und war dann eben so, ja, ein neues Hobby jetzt für mich, also diese Wanderung.
Hast du die ganz allein gemacht?
Yes, genau. Oh, krass. Ich habe die allein gemacht, genau. Im Nachhinein war ich da auch ziemlich stolz auf mich, dass ich das alles so, einerseits die Vorbereitung alleine irgendwie geschafft habe, also alles, was ich dafür brauche, mir selbst überlegt habe irgendwie.
Ja.
Und dann, genau, die Wanderung halt alleine. Aber ich habe mich auch schon vorher informiert, dass es nicht gefährlich ist oder so.
Ja,
ich habe jetzt da nichts gemacht, was irgendwie, nicht sowieso schon von 100 Leuten irgendwie pro Jahr dann abgelaufen wird oder von Tausenden wahrscheinlich sogar.
Mhm.
Also es sind jetzt keine unentdeckten Routen oder so gewesen. Mhm. Und ich habe mich auch bewusst, es gibt so eine Dinosaur Ridge, also die ist sowieso gezackt wie so ein Triceratops ist das, glaube ich, also diese zackigen, diese Rückenformation. Gibt es da auch noch eine Route, die will ich irgendwann mal machen, aber die soll super schwierig sein zum Beispiel.
Mhm.
Also ich war dann in Sokcho, hab da in dieser super schönen Hafenstadt, die kann ich auch empfehlen, war dann im Soraksan-Nationalpark wandern, einmal auf den Ulsanbawi. Das ist so eine wirklich leichte Tour mit vielen Treppen und die kann man irgendwie in 5 Stunden hin und zurück bewältigen. Also die war nicht so schwierig, aber schon gut anstrengend wegen dem Wetter halt. Dann da hoch und dann 2 Tage später, nach einem Tag ausruhen, bin ich dann auf den Dechongbogen gelaufen. Das ist so ein Berggipfel im Soraksan, der ungefähr 1700 Meter hoch ist. Das war dann eben mit Übernachtung kurz vor dem Gipfel. Also ich sag mal so 1-2 Kilometer vor dem Gipfel war dann eben der Shelter, so nennt man das da. Also da war einfach so eine Station, wo man sich vorher einmieten konnte für einen kleinen Preis. Und dann hat man da eben auf dem Holzboden gepennt. Also ich habe natürlich Isomatte und Schlafsack dabei gehabt, wobei die KoreanerInnen, habe ich dann später noch gemerkt, eigentlich immer auf dem Boden schlafen. Also die haben wirklich minimal Gepäck dabei, damit die eben mehr Essen mitnehmen können. Sehr wichtig. Genau. Also und dann, genau, da bin ich da hoch und das war wirklich magisch. Also diese Wanderung da hoch, dann immer noch so die Kommunikation mit über Instagram und über die Videos, die ich da gemacht habe, sodass ich gar nicht so alleine war eigentlich.
Mhm.
Viele haben ja zugeguckt oder viele haben auch die Videos irgendwie kommentiert und dann, ja, auch das fanden das super interessant. Das hat mich auch gefreut, dass da Interesse für besteht. Und dann eben da hoch und das war wirklich einfach toll. Also kann ich gar nicht anders sagen. Es ist natürlich schwierig in so einem auditiven Medium das da zu beschreiben, wie das da war. Aber so dieses Hüttenleben, das hat mir dann auch später, als ich noch die längere Reise gemacht habe, echt gut gefallen. So dieses so auf sich gestellt sein mit dem, alles, was man dabei hat und davon muss man irgendwie dann leben. Ich habe mich vor allem von Ramen ernährt. Und so, das klingt jetzt auch so ein bisschen abgegriffen, wie aus so einem Bro-Podcast oder so. Aber so dieses Gefühl, das hat man ja nicht so oft im Leben, aber dass jeder Schritt, den du tust, der bringt dich halt näher zum Ziel. Und das fand ich eigentlich das beste Gefühl. Das war natürlich super schwierig für so jemanden Ungeübten wie mich, da mit diesem schweren Rucksack da hochzulatschen. Also es war auf jeden Fall nicht leicht. Und habe mich auch teilweise echt, so habe ich auch geflucht natürlich, dass es einfach echt anstrengend war. Aber trotzdem so diese Erkenntnis, jeder Schritt, der auch noch so schmerzhaft ist, der bringt dich halt weiter nach oben. Und das finde ich irgendwie, das hat mir viel gegeben. Das klingt vielleicht abgegriffen, aber das war irgendwie das, was mir diesen Sport so nahegebracht hat eigentlich. Und deswegen werde ich auf jeden Fall auch weiter so Wanderungen machen. Klappt natürlich besser, wenn man so Rundtouren macht und quasi nicht wieder zurücklaufen muss.
Ja.
Aber trotzdem, auch beim Zurücklaufen macht man ja quasi, mit jedem Schritt kommt man dem Ziel wieder näher. Und das war eben, das finde ich das Besondere eigentlich am Wandern. Und das ist irgendwie auch das, was glaube ich, dann einfach auch den Kopf so frei macht vielleicht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich finde, das hat nochmal eine ganz andere Intensität, wenn man sowas halt auch alleine macht, ne? Und nicht die ganze Zeit abgelenkt ist durch Gespräche. Also ich nehme an, du hast trotzdem Podcast gehört oder vielleicht auch manchmal die Natur, die einfach angehört. Aber das ist einfach nochmal, finde ich, eine ganz andere Verbundenheit mit dem, was man um sich hat.
Ja, ich glaube, ich habe nicht so viel Musik und Podcast gehört. Ich habe tatsächlich dann, wenn ich irgendwas gemacht habe, habe ich tatsächlich Videos gedreht, sodass ich dadurch dann irgendwie so eigentlich in Dialog mit mir selbst getreten bin. Aus heutiger Sicht bereue ich so ein bisschen. Und es war, eigentlich waren diese 5 Monate, war schon geplant, dass ich da auch viel Videos drehe. Aber ich bereue jetzt so ein bisschen, dass ich mir darüber nicht vorher mehr Gedanken gemacht habe. Ich habe die noch nicht angeguckt, die Sachen. Ich muss die jetzt dringend mal irgendwie auch hochladen. Das war ja mein Plan. Deswegen habe ich die ja gefilmt, also für YouTube. Aber ich denke mir mittlerweile, ich hätte die einfach ganz anders aufziehen sollen. Ich habe zum Beispiel einfach eher mal so kürzere Sachen abgefilmt oder kürzere Sachen, wo ich was eingesprochen habe. Aber ich glaube einfach, dass es zum Schneiden und auch zum Zugucken besser gewesen wäre, hätte ich einfach mal länger laufen lassen und auch vor allem, ich glaube, mehr über meine inneren Gedanken, also meine Innenwelt, hätte ich, glaube ich, auch mehr erzählen können, weil ich habe relativ viel beschrieben. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich habe mir das Material noch nicht angeguckt, aber ich glaube, da muss ich noch auf jeden Fall ein bisschen drüber sprechen oder mal gucken, wie ich das so editieren kann, also wie ich das schneiden kann. Da ärgere ich mich so ein bisschen rückblickend, aber nichtsdestotrotz, ich habe es ja auch für mich gemacht, also das ist jetzt nur ein Teil, die Videos. Vielleicht sind sie auch gut geworden, ich weiß es noch nicht.
Ja, warte erst mal ab, bevor du hier zu hart mit dir ins Gericht gehst. Okay, möchtest du noch was zu den Wanderungen hinzufügen?
Boah, die Wanderung, da kann ich echt einen neuen Podcast für starten, glaube ich. Also das war, da habe ich so viel erlebt eigentlich in den Bergen. Also im Soraksan ging es ja gerade erst los, aber generell so auch diese Erkenntnis, dass die KoreanerInnen auf einmal in den Bergen so offen werden und man da so auf einmal auch Gespräche führen kann, die im Alltag gar nicht stattfinden. Das ist schon krass. Also dass man da irgendwie einfach so mit den KoreanerInnen in Kontakt kommt und die so in ihrem Element irgendwie sieht, weil Wandern ist ja auch ein sehr beliebtes Hobby. Es sind ja überall Berge, also 70% Koreas sind ja Berge. Deswegen, ich glaube, jeder Koreaner, jede Koreanerin war schon mal wandern und da sind die Leute eben auf einmal offen und auch super interessiert natürlich, weil man da eben als Tourist irgendwie auch dann daran teilnimmt.
Hast du dich da auf Koreanisch auch unterhalten oder eher Englisch dann noch?
Also die ganze Kommunikation, die ich da hatte mit den Leuten, war eigentlich immer nur Koreanisch, weil das ist natürlich auch das Tolle, dass ich jetzt so weit bin, dass ich schon auf sehr langsam und vielleicht auch in so einer sehr einfachen Sprache schon auch meinen Willen und was erzählen kann, also meinen Willen kundtun kann, meine Wünsche, was erzählen kann, wo ich herkomme, sogar ein paar Witze machen kann und so.
Na cool.
Also das ist auf jeden Fall mittlerweile auf so einem Level und das wäre auch ohne, wäre die Reise, glaube ich, ganz anders verlaufen. Weil alle Leute, die ich kennengelernt habe, die habe ich eben über diese Tür des Koreanischen kennengelernt. Ich glaube, auch wenn man dann später auf Englisch gewechselt ist, mal mehr, mal weniger, dann war Koreanisch immer so der Schlüssel eigentlich. Das habe ich bisher nur so erlebt, als ich mal in Südamerika war. Da war ich in Argentinien länger für ein paar Wochen und da konnte ich eben gar kein Spanisch und ich glaube, meine Begleitung, die konnte eben Spanisch, für die war es auch ein ganz anderes Erlebnis. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, klingt jetzt so ein bisschen nach einem Downer vielleicht. Man kann auch so nach Korea, aber ich sage nur, dass es halt natürlich anders ist, wenn man die Sprache nicht kann, als wenn man eben da schon jetzt, ich lerne das ja auch jetzt mittlerweile seit 5 Jahren oder so.
Ja.
Das heißt, wäre es auch schon schlimm, wenn ich es gar nicht könnte.
Ja, ey, krass, 5 Jahre schon, ey, das ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht.
Ja, damals haben wir die erste Folge aufgezeichnet.
Ich dachte, du machst es vielleicht 2 Jahre oder so höchstens.
Nee. Also ich hab kurz vor unserer allerersten Aufnahme, die wir gemeinsam hier hatten im Podcast, habe ich angefangen, Koreanisch zu lernen. Da habe ich ja schon die Namen versucht, richtig auszusprechen und da hat das angefangen. Und ich glaube, richtig angefangen, also mit Kursen und so, habe ich dann auch erst natürlich, seitdem ich in Berlin bin, also seit 4 Jahren vielleicht, da habe ich dann auch immer diese Kurse hier besucht im Institut. Aber so, ich habe schon vor 5 Jahren angefangen, genau.
Ja, krass. Ja. Cool. Ist im September sonst noch was passiert?
Im September war dann noch relativ viel. Der war vollgepackt, der September. Also nach Sokcho und dem Soraksan Nationalpark habe ich dann noch von 2 FreundInnen das Set besucht, das Filmset. Und das war für mich ein ganz tolles Erlebnis, weil wir sind ja alle große Filmfans. Wir haben ja diverse Filmpodcasts, wie in deinem Fall, oder waren schon in diversen Filmpodcasts zu Gast und betreiben ja selber welche. Und dann mal so ein Set zu besuchen, das war schon cool. Warst du mal auf einem Set oder hast du da mal Berührungspunkte gehabt hinsichtlich so Filmdreh oder so?
Also nicht auf einem richtigen Filmset, wo jetzt aktiv was gedreht wurde. Ich kann mich nur erinnern, dass ich als Kind mal im Bavaria Filmpark war, wo Filmsets nachgestellt wurden, nehme ich an. Aber das ist so eine schwache Erinnerung, dass ja, weiß ich auch nicht mehr genau, wie
so
es war.
So ein Erlebnispark, ja. Da war ich auch mal in diversen. Genau. Damals gab es nur noch den Warner Brothers Park hier in Deutschland. Den gibt es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr.
Nee, Bavaria Filmpark war schon mehr noch wirklich am Fernsehbusiness dran. Also das, ich, war da nicht sogar die Lindenstraße? Ich bringe da, glaube ich, Dinge durcheinander. Aber ja, nee, aber so ein richtiges Filmset, wo auch tatsächlich was gedreht wird aktuell, das habe ich noch
nicht. Ja, ich war da, ich habe vorletztes Jahr mittlerweile habe ich Zhang Junyong und Son Yeon-Log in Frankfurt kennengelernt. Also ich kannte Son Yeon-Log schon, weil der vor mittlerweile, muss ich überlegen, 3 Jahren in Busan seinen Film That Summer's Lie gezeigt hat. Und dann habe ich den Film, fand ich sehr gut, und haben wir den nach Frankfurt eingeladen, also den Film, aber auch ihn. Und dann hat er natürlich noch seine Partnerin mit rausgehandelt, dass sie auch mitkommt, weil Zhang Junyong ist seine Partnerin, seine. Sind die verheiratet? Ich glaube, ja. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall seine Lebenspartnerin. Ich meine, sie sind noch nicht verheiratet, aber ich will auch nichts Falsches sagen. In Yesan, das ist südlich von Seoul, vielleicht so 3 Stunden südlich von Seoul, also quasi wieder Richtung Jeonju, habe ich die dann getroffen. Son Yeon-Lok ist der Produzent des Films und Jung Jun-yeon eben die Regisseurin. Die hat vorher Wintering gemacht, den wir dann auch in Frankfurt gezeigt haben damals. Und das war toll. Also das war super interessant. Es war eine sehr kleine Crew. Also sie haben gemeint, es war eine kleine Crew. Ich fand es auch groß, weil es waren, die Crew war vielleicht so 10, 12 Leute oder so. Also Kameramann, der aus L.A. kam, also das war auch der war auch ziemlich erfahren schon in dem, was er da gemacht hat, musste er auch sein, weil er hatte nur eine kleine Crew. Also es waren dann so 2 Lichtmenschen noch am Start, die ihm quasi dann geholfen haben mit der Ausleuchtung, was ja auch super wichtig ist für so eine Independent-Produktion. Und dann eben, ja, noch eine Person nur für diese, wie nennt man das denn, Consistency, also für diese
Continuity?
Continuity, genau. War noch eine Person da, dann eben Assistenzregisseurin, Setdesignerin und so. Das war schon super cool, das mal alles so zu sehen und mit den Leuten zu reden und einfach da zu sitzen und Mäuschen zu spielen. Also das war wirklich ein sehr tolles Erlebnis.
Mhm.
Und der Film, es geht um so eine Dreiecksbeziehung, also wirklich so ein bisschen so ein Tabuthema wurde da angesprochen. Es gibt wohl auch Nacktszenen in dem Film und so. Also es ist schon, die habe ich nicht gesehen. Da sollte ich dann auch nicht kommen an dem Tag, wo das gedreht wurde, weil das ist natürlich schwierig umzusetzen. Mit dem Timothy Coach dann noch dabei. Und genau, es geht um eine Dreiecksbeziehung, um eine Frau und eine andere Frau und noch einen Mann irgendwie so. Mehr habe ich dann auch nicht mitbekommen, weil der Film ist ja, wie gesagt, noch nicht fertig gewesen. Und ich habe mich da auch ein bisschen überraschen lassen. Voraussichtlich wird der Film dann, jetzt wird er gerade geschnitten, also die Postproduktion, und dann wird er vielleicht Ende des Jahres, wird er, glaube ich, dann anschaubar sein. Je nachdem, also ich werde den hoffentlich geschickt bekommen, aber mal gucken, wie wir den in Deutschland dann schauen werden, wahrscheinlich dann hoffentlich in Frankfurt, mal schauen, wann er dann zu uns kommt. Und das war toll, weil das einfach, weiß ich nicht, so Movie-Magic halt, und dann sieht man so, wie viel es halt erstmal aussieht und wie auch dann so, wie viel Arbeit einfach drinsteckt und wie viele Leute sich da reinhängen müssen, auch für teilweise, bei so einer Indie-Produktion ist halt nicht so viel Geld da. Das heißt, die Leute machen das, obwohl sie natürlich bezahlt werden, einfach auch, weil sie Bock drauf haben. Und ich war an dem Tag da wurde eine Massenszene gedreht. Das heißt, da waren noch, 15, 20 SchauspielerInnen dann vor Ort. Und auch die haben natürlich den Wunsch, dass sie dann durch so eine Filmproduktion einfach bekannt werden.
Ja, klar.
Wo die vielleicht nur einen Satz haben oder so. Also wie gesagt, es war so eine Party-Szene, wurde da gedreht. Und das war schon krass, auch mal so viele so, ja, so SchauspielerInnen da zu sehen, also wie die einfach so, das klingt auch so seltsam, aber die kommen dann so an und dann so, das sind die Schauspieler da hinten, also die, kann man dann auch von der Crew unterscheiden, weil die Crew halt so sehr so pragmatisch angezogen ist und die SchauspielerInnen natürlich einfach so sich von ihrer besten Seite zeigen wollen.
Ja,
also
ja.
Die Frauen waren geschminkt und die Männer auch schick angezogen und so. Das war schon auch also alles daran war einfach cool. Das war einfach super interessant zu sehen und gerne wieder.
Ja, glaube ich. Krass. Ja, wir sind immer noch im September, oder?
Ja, dann ging es nach Busan auf das Filmfestival. Wir haben die letzten Jahre immer so eine Busan-Folge aufgenommen. Das heißt, ich werde jetzt nicht so lange über Busan reden. Ich habe jetzt hier nochmal gerade dieses Sheet aufgerufen, wo drin steht, hier diese Final Report. Aber im Grunde habe ich da schon so viel auch auf Instagram von erzählt und habe da auch schon eine Folge zu hochgeladen, wo ich alleine ein bisschen erzählt habe. Das heißt, ich werde da jetzt nicht mehr viel Worte drüber verlieren, um viel anderes zu besprechen. Das war das 30. Busan Film Festival. Park Chan-wooks Film No Other Choice war der Eröffnungsfilm. Ansonsten gab es da wie immer, Netflix hat wieder Präsenz gezeigt, war dann wieder halbwegs umstritten. Es gab eine Mischung aus Independent-Filmen, aus Mainstream-Filmen, große internationale Produktionen, 90 Weltpremieren. Es ist einfach ein riesiges Festival, was immer noch so ein bisschen mit seinem Ruf zu kämpfen hat, weil es nämlich international einfach noch nicht so viel zählt. Also man hört hier davon ja gar nichts. Hier zählt es einfach nicht so viel. Obwohl mittlerweile hat Busan halt auch, wie die anderen Festivals in Europa, auch einen Preis. Also mittlerweile ist es auch ein kompetitives Festival. Und liefen auch Filme in der Competition, von denen dann ein chinesischer Film, meine ich, gewonnen hat. Habe ich aber auch alles auf Instagram erzählt. Schaut da nochmal rein, wenn euch das interessiert, oder schaut einfach auf die Homepage. Und also mittlerweile versucht man eben durch diesen kompetitiven Charakter das Festival so ein bisschen auch auf ein nächstes Level zu hieven.
Jetzt zum
30. Jubiläum. Aber im Grunde lief das halt ab wie immer. Ich war da super gerne. Ich war zum ersten Mal auch die vollen 10 Tage da.
Mhm.
Hatte noch ein Drama mit meiner verlorenen Kameratasche, wo die SD-Karte war. Die habe ich aber wiederbekommen. Also auch dank an die ehrlichen KoreanerInnen. Habe Yi Chang-dong nochmal von Weitem gesehen, weil Burning gespielt wurde.
Mhm.
Und Film-Highlights können wir, glaube ich, nachher nochmal geblockt besprechen, so ein paar.
Das machen wir.
Also da gab es auch einige.
Ja.
Genau. Und dann habe ich meine Freundin aus Berlin getroffen, Lara, also meine Nachbarin will ich nicht sagen, wir wohnen beide in Kreuzberg und dann kam sie eben vorbei, hat mich dort besucht und wir sind dann wir haben dann Jeju umrundet mit dem Fahrrad. Auch das wäre wahrscheinlich ein eigener Podcast, was ja. wir da alles erlebt haben. Wir sind dann, ich glaube, 4 Nächte, 5 Tage oder so sind wir halt um die Insel rumgefahren. Von Jeju City ist im Norden, da sind wir gelandet. Also sie kam aus Seoul quasi, ich kam dann aus Busan mit dem Flugzeug und sind wir da gelandet. Flugzeug, ja, wir wären auch gerne inländisch mit der Fähre gefahren, aber es gab ja vor knapp 10 Jahren, gab es ja dieses schreckliche Fährunfall. Auf dem Weg nach Jeju von Seoul ist eine Fähre verunglückt, wo dann mehrere 100 SchülerInnen umgekommen sind und natürlich auch noch andere Menschen.
Hm.
Und deswegen ist in Korea der Fährverkehr nach Jeju weitestgehend eingestellt.
Das
heißt, es gibt da wirklich nur noch eine Fähre pro Tag oder so und das ist einfach logistisch nicht machbar gewesen. Gerade weil Lara auch nur knapp 2 Wochen in Korea war und da zählt natürlich dann jeder Tag.
Klar.
Deswegen. Und sind wir von Jeju im Norden, von Jeju City im Norden, sind wir dann in den Süden gefahren, also erstmal klar, wir sind dann in die westliche Richtung sind wir gefahren quasi, also Moment, ist dann gegen den Uhrzeigersinn.
Gegen den Uhrzeigersinn, ja.
Genau. Nach Sokwipo war dann unser erstes großes Ziel, das war eine super schöne Stadt, die hatten, also Jeju City ist eher so industriell, also war nicht so super schön, fand ich es da. Sokwipo war super gemütlich, super bergig auch, da habe ich auch echt geflucht mit dem Fahrrad. Und da haben wir uns dann eben ja Wasserfälle angeguckt, haben in ziemlich coolen Hotels auch dann geschlafen. Und Jeju ist einfach auch eine krasse Insel, also an der Küste langfahren. Ich fand dann eigentlich den Weg ab Sokwipo am schönsten. Da sind überall so schwarze Steine, es gibt überall super schöne Dörfer, man wollte überall anhalten, Fotos machen, Kaffee trinken. Wir haben Hanyos gesehen, also Taucherinnen mehrmals. Das war auch natürlich, da kamen uns fast die Tränen, weil das so rührend war.
Ja.
Einfach diese wirklich alten, taffen Frauen da am Tauchen zu sehen. Das war cool. Ja, wir haben viel gegessen, vor allem Seafood natürlich. Und das war schon auch krass, diese Rundtour da mit dem Fahrrad. Ich bin auch kein Fahrradfahrer, also das war für mich auch Neuland, auf so einem Drahtesel da einfach zu sitzen und das durchzuziehen. Hatten am Ende noch Stress. Wir kamen nämlich genau um 8 Uhr wieder in Jeju City an, 8 Uhr abends. Und dann war quasi so eine Minute, nachdem die Frist für die Fahrräder abgelaufen ist. Das war wirklich so eine krasse Punktlandung.
Ja.
Ja, das hat wirklich alles Spaß gemacht und dann das Gefühl, jetzt nochmal nach dem Sport ist ja sowieso, ich meine, jeder von uns hat ja schon mal Sport gemacht wahrscheinlich, aber so wirklich so Sport über so einen langen Zeitraum, so einen ganzen Tag und so, dann ist wirklich alles, was man trinkt und isst, danach wirklich einfach der Himmel.
Ja.
Ich glaube, das ist auch toll an so einer Reise, wenn man einfach den ganzen Tag Fahrrad fährt, hat man sich einfach alles verdient.
Ja, ja, voll.
So. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, abends waren wir relativ tot dann meistens und haben uns dann wir haben schon viel gesehen, aber auch nicht so viel gesehen, weil wir ja nur an der Küste waren und dann auch abends immer irgendwie schon relativ so müde und so und wollten natürlich auch wieder fit sein für den nächsten Tag, aber wir haben es uns da schon gut gehen lassen auf Jeju.
Ja, richtig so.
Genau. Dann sind wir noch ein paar Tage nach, also ich habe Lara vor allem so ein bisschen die Orte gezeigt, die ich sowieso schon kannte, also in Busan haben wir noch ein paar Tage, da habe ich auch noch, dann haben wir dann noch einen Freund von mir getroffen, den ich neu kennengelernt habe, also Michael, der macht Filmmusik, weil ich war auch auf vielen Filmpartys in Busan. Da könnte man eigentlich auch noch Stories erzählen, aber naja, so viele Stories gibt es ja. Ich habe in Busan ja auch Park Chan-wook interviewt, das ist ja auch verrückt, also während des Busan Filmfestivals.
Ja.
Also dieses Park Chan-wook, der muss ich vielleicht doch nochmal zurück nach auf das Busan Filmfestival, weil das sind schon so witzige Stories irgendwie. Mit Park Chan-wook, das war einfach verrückt, dass das einfach geklappt hat. Wir haben da wirklich viel dran gearbeitet, ich und viele FreundInnen von mir, haben das einfach gemacht und haben uns dann einen Konferenzraum gemietet, direkt am Strand und so. Und dann kam er da hoch mit seinem Gefolge irgendwie, hat sich da hingesetzt und war dann einfach der Regisseur, den ich schon seit 20 Jahren verfolge, saß gegenüber von mir. Und das war einfach verrückt. Und ich habe gerade die Folge tatsächlich fertig gemischt, weil die kommt jetzt auch direkt online. Also jetzt natürlich, die Folge kommt später online, aber die Folge kommt dann quasi zum Kinostart. Und ja, das war schon total unwirklich einfach, gerade weil ich ja mich immer noch so als nischiger Podcast fühle, der ich ja sicherlich auch bin. Also dieses ganze Projekt ist ja einfach nicht riesengroß, aber das größte Kompliment war eigentlich, dass sein Management ihm mir mitgeteilt hat, dass er meine Fragen auch mochte. Oh. Und ich glaube, das hat auch da reingespielt, dass er auch überhaupt kam. Ja. Weil ich glaube, wenn es jetzt wieder solche Fragen wären, wie bei der Pressekonferenz, was habt ihr denn während des Drehs gegessen und wie war die Arbeit mit Lee Byung-hun, hätte er, glaube ich, einfach auch gelangweilt abgesagt. Aber meine Fragen waren halt, ich will jetzt mich nicht selbst loben, aber die waren halt schon auf den Film bezogen und ich habe die noch nicht so oft in anderen Medien jetzt mitbekommen, die Fragen. Das heißt, es ist eher so ein bisschen, ja, exklusiv, könnte man sagen. Ich bin auch der einzig deutschsprachige Journalist, der, glaube ich, ein Interview bekommen hat.
Also, oh, sehr cool.
Das freut mich schon.
Das heißt, du bist nicht enttäuscht von dieser Begegnung, weil oft, wenn man so unglaublich hohe Erwartungen hat und jemanden so verehrt, dann kann derjenige ja eigentlich nur enttäuschen, aber das ist hier offenbar nicht der Fall.
Ja, die Verehrung, ich glaube, die kam auch jetzt dann, die ist dadurch auch nochmal gewachsen, weil ich bin jetzt auch nicht so fanatisch oder so, also, ne. Obwohl ich ja mittlerweile, habe ich ja 2 Tattoos von Park Chan-wook-Filmen.
Aber nicht fanatisch, nein.
Ziere meine Haut. Genau, und ja, das heißt fanatisch. Also ich meine, ich finde einfach seine Filme toll, auch nicht alle. Aber ich finde einfach so, die Meet Your Idols wurde da nicht, also dieses Never Meet Your Idols wurde da nicht wahr, weil es gab nur eigentlich nur eine Besonderheit. Erst dann während des Interviews, wo dann Junhee, also der Übersetzer, ein Kumpel von mir, hat halt dann gerade mit mir gesprochen, hat Deutsch übersetzt, so relativ lang. Und dann ist Park aufgestanden mit seiner Kamera, die er immer dabei hat, und hat ein Foto gemacht, also von dem Fenster und so einer Blume und so, hat sich dann wieder hingesetzt. Das war schon witzig irgendwie, das Park dann irgendwie so, weil er so im Zeitstress war, jetzt gerade das Foto noch machen wollte und ist danach auch direkt wieder abgedüst, nachdem ich ihm noch Sachen zum Unterschreiben hingehalten habe, natürlich. Ja. Genau. Ja. Und dann, ich glaube 2 Tage, dann habe ich dann am Vorabend, ich habe noch ein anderes Interview geklärt in Busan, also quasi einen Termin gemacht mit nämlich einer Schauspielerin, die ich sehr interessant finde einfach, weil ich finde, sie hat eine interessante Rollenauswahl und sticht so ein bisschen heraus, was so jetzt so ihre Art und ihr Schauspiel angeht. Und ich finde, sie wollte einfach ein Interview mit ihr führen, gerade auch, weil Emma frisch rauskam, wo sie auch eine Nebenrolle spielt, nämlich Lee Joo-young. Und Lee Joo-young habe ich am Vorabend des Parks-Interviews einfach in Busan auf so einer Bank sitzen sehen.
Ach,
und dann
krass.
War ich so, Moment mal, ist sie das? Und dann haben wir das so unterhalten und ich glaube, das kann ich auch schon direkt zu einem meiner besondersten Momente packen, weil das war wirklich verrückt, einfach so, hey, Moment mal, da sitzt die einfach und morgen treffe ich sie nochmal, was dann mir total die Nervosität genommen hat,
ja,
so, glaub
ich,
sie zu
ja.
treffen. Und auch das Interview werde ich dann auch nochmal demnächst bearbeiten, das ist fast eine Stunde lang geworden, also das war ein deutlich persönlicheres Gespräch als das mit Park natürlich, weil es einfach auch viel länger war und sie da nicht so Zeitdruck hatte und auch einfach natürlich nicht so super riesig ist. In Deutschland wahrscheinlich wenig bekannt, sie spielt in Eight Show mit zum Beispiel und in Believer. Genau, und dann mein Ziel war ja eigentlich immer mehr das Projekt voranzutreiben, auch durch Netzwerken und irgendwie bekannter werden und so weiter. Und habe dann im Netflix-Café gesessen. Netflix hat da so ein eigenes Gebäude gemietet, wo es dann irgendwie so eine Pressezone auch gab. Ich war ja akkreditiert und durfte da rein. Und dann saß ich da einfach und irgend so ein Mann fand mich einfach interessant, der neben mir saß. Er hat dann immer so rüber geguckt, was ich da so mache. Hab gerade so ein Video aufgezeichnet. Und dann kam der dann einfach so am Ende zu mir und meinte so, you like to party?
Okay.
Und ich habe dann natürlich gesagt, na klar. So. Und dann war er quasi mein Gateway. Ich habe dann direkt die Nummer von ihm und seiner Assistentin bekommen. Mhm. Da war er quasi mein Zugang zu diesen ganzen Filmpartys.
Oh, krass.
Und ich war dann auf der Korean Film Night in so einem krassen Hotel und so. Und letztendlich klingt das alles fanziger, als es dann war. Ich habe dann niemanden groß getroffen, keine großen Stars. Nur noch eine japanische Filmcrew von einem der Filme im Wettbewerb habe ich getroffen. Und mit denen habe ich dann kurz rumgehangen, also hat sich dann immer so zugeprostet und so, es war schon, ja, waren schon verrückte Partys, weil die einfach lang waren und Leute wollten halt genau wie ich einfach netzwerken, neue Leute kennenlernen und so und ich war dann, habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen auf diesen Filmpartys. Das Interessanteste, die coolste Party war die Korean Independent Night, weil ich da auch RegisseurInnen getroffen habe, die ich schon kannte vorher und die mal mit denen dann so, anzustoßen und zu reden, war schon cool, also. Aber auch da, der Schlüssel zum Erfolg war das Koreanische, weil das ist so auch teilweise frustrierend, weil auch auf diesen Filmpartys, wo man ja vermuten könnte, okay, die Leute wollen international auch irgendwie bekannter werden, die können aber alle kein Englisch, also oder die meisten so, ne? Das war schon auch krass. Also ich glaube, die Leute hatten auch Interesse an mir, also ne, was macht der Typ da, wer ist das und so, weil ich ja auch ihr Namensschild immer umhatte und so, aber ich glaube, man kam wenig auf mich zu, weil die Leute einfach dann Berührungsängste haben, weil sie kein Englisch können. Und das habe ich dann versucht, selber irgendwie zu überwinden, so diese Hürde.
Ja.
Auf jeden Fall, Busan war schon dieses Jahr auch dadurch sehr besonders. Hab dann da eben Michael kennengelernt, der eben Filmmusik macht. Mhm. Für jetzt, ich glaube, keine Produktion, die in Busan lief, aber generell arbeitet er eben in der Filmindustrie. Und der kann eben super gut Englisch, weil er in Amerika geboren ist oder da lange gelebt hat.
Mhm.
Genau.
Kurzer Zwischenkommentar, ich finde, das klingt alles nach kompletter Reizüberflutung. Hattest du denn zwischendurch auch mal irgendwie Momente für dich selbst oder Tage, wo du wirklich nur was für dich gemacht hast?
Ja, ich bin niemand, der das so braucht, glaube ich. Okay. Also ich bin wirklich irgendwie, habe ich so super viel Energie für sowas. Und sowas gibt mir eher Energie. Da gibt es natürlich auch, du wirst es wissen, von deiner Profession her, da gibt es sicherlich auch Persönlichkeitstypen, die einfach, ja, nicht nur extrovertiert sind, sondern eben auch durch solche Social Events Energie bekommen und es nicht abziehen so. Und so ein Typ bin ich auf jeden Fall. Also ich habe wirklich diese Zeit verbracht, ohne groß krank zu werden und ohne irgendwie so das Gefühl von, jetzt ist es mir zu viel zu bekommen. Das war schon krass, wenn ich so drüber nachdenke. Weil gerade auch die Zeit im September, also mit dem Filmfestival, dem Z-Besuch und Laras Besuch, das war schon, klar, da war jeder Tag durchgetaktet, aber ich habe da einfach, das war so die beste Zeit vielleicht. So, das Wetter war da auch am besten, weil es nicht mehr zu heiß war. Das heißt, September war schon einer der besten Monate, aber jeder Monat war toll. So. Klar, das war schon viel jetzt, wo du es sagst.
Also, ja.
Genau. Und ich glaube, wie gesagt, durch jedes dieser Themen könnte man echt noch die ganze Podcast-Episode füllen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt vorankommen wahrscheinlich, weil ich kann da, glaube ich, echt noch viel, viel, viel drüber erzählen, über diese, was da alles so lief irgendwie.
Wir haben noch so ein paar Themen, aber sind wir denn im September jetzt durch oder
im September sind
noch
wir durch. Gut. Im Oktober war dann auch noch Jeju, da sind wir auf den Hallasan gelaufen. Das ist der höchste Berg in Korea, ich glaube so ungefähr 2000 Meter. Das war auch eine lange, lange, langweilige Wanderung. Also mit Lara zusammen habe ich die dann gemacht. Das war aber super, weil die Wanderung diesmal so langweilig war. Die ging wirklich nur hoch und wieder runter.
Okay.
Also ich glaube so 10 hoch und 10 runter, 10 Kilometer. 20 Kilometer wandern, so einen hohen Berg, ist schon echt schwierig für Ungeübte, also für uns. Und man hat nicht so viel gesehen. Es war hauptsächlich Wald- und Vulkanlandschaft. Also ich kann den Hallasan nur empfehlen, wenn man wirklich diesen Stempel, dieses Achievement möchte, den höchsten Berg bestiegen zu haben. Aber es war jetzt an sich, war das nicht so super spaßig, muss ich sagen. Der Ausblick war cool, man hat halt nochmal die Route gesehen, die wir lang gefahren sind von oben, einmal um die Insel rum. Aber der Hallasan, ja, man hat viele Leute aus dem Militär da oben getroffen, es war generell super voll, der Hallasan.
Okay.
Wir sind da irgendwie, ich habe schon auch während Chuseok hochgelaufen oder irgendwie Chuseok war kurz danach. Chuseok ist das Erntedankfest quasi in Korea, der größte, der wichtigste Feiertag. Und während Chuseok waren wir dann eben, jetzt kommt der nächste Teil, in Gyeongju. Das ist die alte Königsstadt, die alte Hauptstadt und die war super überfüllt wegen eben dem Feiertag. Da haben wir nicht so viel, das war dann zum ersten Mal, wo wir uns dann auch ausgeruht haben. Vorher in Busan waren Lara und ich dann in der, da habe ich mich dann auch mal reingetraut, weil ich normalerweise gar nicht so der Saunatyp bin. Mittlerweile ist man da, glaube ich, irgendwie cooler mit seinem Körper und mit nackt da rumlaufen und so. Das war irgendwie vor, als ich jünger war das irgendwie nichts für mich. Jetzt mittlerweile ist es irgendwie cool. War dann in einer riesigen Sauna im Spa-Land. und da haben wir dann irgendwie noch einen Tag verbracht. Das war super entspannt nach dem ganzen Fahrradfahren und Wandern. Und dann in Gyeongju haben wir auch eher viel entspannt. Die Stadt ist auch nicht so groß. Da sind wir dann, haben wir dann abends in so einer Cocktailbar und so, da haben wir nicht viel gemacht. Und dann ist Lara auch schon wieder nach Seoul und ich zurück nach Tongyeong in den Süden bin ich dann gefahren. Und in Tongyeong hatte ich dann auch einen meiner besten Tage. Also ich bin dann auf zwei Inseln gefahren. Tongyeong ist bekannt für die Insellandschaften. Ich wollte dahin wegen dem Chungmu-Kimbap. Das ist mein Lieblingsessen. Das ist so Kimbap ohne Füllung, also nur mit Reis und mit Tintenfisch und Rettich-Kimchi isst man das dann. Super ungesund, super salzig, super ölig, aber super lecker. Ich habe das dann irgendwie 3-4 Mal gegessen und habe Inselhopping gemacht. Bin dann auch immer so morgens früh aufgestanden, auf die Inseln gefahren, war auf der Insel Hansan, wo auch die berühmte Schlacht von Hansan stattgefunden hat, von Isujin, dem jetzt habe ich den Namen vergessen. Der Admiral, wie heißt der? Das muss ich jetzt nachgucken. Isushin, glaube ich. Isushin, genau. Okay, habe ich richtig gesagt. Das ist so ein ganz legendärer koreanischer Admiral, der die Japaner besiegt hat und der hat auf der Insel da gekämpft. War ziemlich langweilig, die Insel Hansan. Dann der nächste Tag war Hyeonwado. Das war super gut. Da bin ich auf so einen winzigen Berg hochgestiefelt und die Leute, die da oben waren, waren so in kompletter Wandermontur. Und hab mich gefragt, wie ich das denn mit Birkenstocks da hochgeschafft habe, ob ich ein Taxi genommen habe. Und dann habe ich dann angegeben, nee, ich war auch schon im Soraksan und so.
Ja.
Da war ich dann, habe ich mich mit denen quasi unterhalten auf diesem Mini-Berg auf der Insel. Mhm. Hab dann angefangen, wie ich das eigentlich nicht so häufig mache, aber das war so ein Tag, wo ich dann so Daydrinking richtig gespürt habe und habe ich dann nach dieser kleinen Wanderung, habe ich mir einfach ein Bier gekauft, mich dann irgendwie an den Hafen gesetzt und so, habe dann den Tag weiter so verbracht, irgendwie so ganz, das war wirklich super entspannt. Mhm. Bin dann noch in Tongyeong wieder zurück, weil ich war auch voll früh zurück, irgendwie so um 14 Uhr oder so. Bin dann noch hoch in so ein Kulturviertel gelaufen, wo so viele bunte Häuser und so Shops irgendwie waren. Mich da noch hingesetzt, einen Kaffee getrunken und bin dann, tatsächlich war das eins meiner besten Erlebnisse, bin dann in den Tongyeong-Markt gegangen, weil natürlich ist Tongyeong nicht nur bekannt für den für Jungmu-Kimbap, sondern auch für Fisch, weil Fisch gibt es überall an den Hafenstädten. Und habe dann Hoe gegessen, also wie heißt das, Sashimi in Japan, würde man sagen. Mhm. Und das ist da roher Fisch, man kauft ihn sich dann quasi im Markt, dann wird der Fisch, der ist schon tot gewesen, dann wird der Fisch filettiert, also kleingeschnitten. Und dann nimmst du den Fisch mit oder die tragen den dann in ein Restaurant, wo du dann quasi alles andere dazu bekommst, also Salat, Reis und so. Und ich habe da wirklich, das war wirklich ein Feast. Also ich habe das auch gefilmt, aber ob ich das hochladen kann, weiß ich noch nicht.
Doch, das will ich jetzt sehen.
Ja, das war wirklich, also kann ich zu der Folge als Begleitmaterial dann hochladen. Ja. Ich habe dann einfach meine Kamera aufgestellt und habe einfach beschlossen, jetzt heute gönne ich mir richtig. Ich habe dann halt, ich habe so viel gegessen, also ich war es, also jetzt nicht, bis ich irgendwie nicht mehr konnte, sondern, also doch, bis ich nicht mehr konnte, aber es war jetzt nicht super unangenehm, aber ich habe ich habe halt zu allem Ja gesagt. Komm, ja, nehme ich Reis noch. Und dann mir noch so eine scharfe Fischsuppe und so. Und dann habe ich so viel gegessen und habe dabei halt, ich glaube, eine Flasche Soju und zwei große Bier getrunken. Das ist auch alles auf dem Video drauf. Also ich habe dann mit mir selber irgendwie so einen richtig schönen Abend verbracht.
Ja.
Das war wirklich einer der schönsten Abende mit diesem ganzen Erlebnis auf der Insel und die Hafenstadt und so. Also, Das war einer der schönsten Abende, muss ich sagen. Lag jetzt nicht so sehr am Alkohol, sondern eher an diesem Ganzen. Auch das Gefühl, dass man das irgendwie so selber organisiert hat, diese ganze Reise auf die Insel, dann auch den Hue irgendwie sich bestellen konnte, weil auch das ist eine krasse Hürde gewesen. So für TouristInnen sowieso, wenn man nicht Koreanisch kann, wie soll man denen dann erklären, welchen Fisch man will und so. Und jetzt, wo ich auf so einem Level war, konnte ich das einfach alles und konnte quasi auch genau sagen, okay, so viel, nee, ich habe es noch nie gemacht und so. Und dann habe ich das einfach alles so geregelt und es war so leicht irgendwie. Das war auch ein tolles Gefühl, dann einfach so ein bisschen da so durchzuschweben durch diese ganze Stadt, weil man alles irgendwie für sich entdecken konnte. Und das hat dieses Erlebnis mit dem Hue so schön gemacht. Und am nächsten Tag bin ich dann etwas müde, bin ich dann nach Japan geflogen, weil ich dadurch mein Visum verlängert habe. Das war so ein bisschen ein kleiner Trick, also ein sogenannter Visa-Run. Ich hätte auch ein Visum gerne beantragt, aber ich glaube, das gibt es für Touristen, die dann keine richtige Mission haben, also die jetzt nicht da arbeiten oder so, gibt es solche Langzeitvisen nicht. Deswegen habe ich dann einfach so diese Option gewählt, also einfach quasi raus und wieder rein, was viele Leute auch machen, was glaube ich dann, es ist ja natürlich legal, aber ich glaube, wenn man das 5-mal nacheinander macht, hätten die Leute wahrscheinlich auch gesagt, Moment mal, aber bei mir, ich hatte ja auch ein Rückflugticket, also war das alles kein Problem. Ja. Aber das war schon der Grund, warum ich nach Japan geflogen bin, einfach damit ich keine Probleme bekomme. Und das möchte ich jetzt kurz halten, weil ich kann sagen, warst du schon mal in Japan?
Ich war letztes Jahr zweimal in Japan, ja.
Ach krass, das ist jetzt sehr spannend. Wie fandest du es denn?
Also ich wollte ja mein Leben lang schon nach Japan und deswegen war ich so mega nervös, wie das alles wohl sein wird. Und als ich dann da war und wir sind halt erst vom Flughafen natürlich mit der U-Bahn irgendwo hingefahren, also zu unserer Destination, und es war halt irgendwie so, es hat sich so angefühlt, als wäre ich da schon gewesen, weil man das aus Medien einfach so gut kennt, und deswegen hat sich das alles sehr, sehr familiär und schön angefühlt.
Krass. Bei mir war es ganz anders.
Okay.
Wo warst du denn da?
In Kamakura waren wir beim ersten Besuch und beim zweiten in Yokohama und Tokio.
Kamakura habe ich noch nie gehört.
Das ist auch eine ganz kleine Küstenstadt.
Okay. Und dann Tokio. Also im Grunde war es cool für dich, auch Tokio.
Es war schon viel, ne? Und viel auf einmal. Was ich an Japan wirklich, ich weiß, also das würde mich interessieren, ob es in Korea deiner Meinung nach auch so ist. Ich habe das als so hyperkapitalistisch empfunden.
Ja.
Also, dass du quasi keine 2 Meter gehen kannst, ohne dass du 5 Optionen hast, um dein Geld rauszuwerfen. Es war alles halt sehr günstig, weil der Yen halt immer noch sehr, sehr schlecht steht. Aber da habe ich echt in Frankfurt, als ich wieder war, gedacht so, puh, das ist doch nochmal eine ganz andere, ein ganz anderes Level von Kapitalismus. Das,
ja, ja, genau, das war auch mein Eindruck von Japan. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil wir, waren wir vielleicht einfach zu unerfahren oder so, weil wir waren ja, also du warst jetzt schon öfter da als ich und warst auch länger da wahrscheinlich.
Nee, ich war ganz kurz nur da. Geschäftsdienstreisen.
Okay, ich war 4 Tage, 4 Nächte, glaube ich, war ich da. Mhm. Irgendwie so um den Dreh. Ich war in Fukuoka. Das ist so eine Stadt in der Nähe von Busan. Man fliegt da, glaube ich, nur eine Stunde hin oder so von Busan.
Mhm.
Und habe dann da 4 Tage verbracht und hatte auch da nicht so richtig Plan, was ich da machen soll.
Mhm.
Da war ich auch echt, da habe ich dann gemerkt, so Korea hat schon, ist kräfteraubend gewesen. Obwohl ich es genossen habe, war das immer so kräfteraubend, mir alles zu überlegen, also alles zu planen. Und dann in Japan, weil ich ja die Kultur auch gar nicht kenne, so außer von so ein paar Filmen, die ich mal vor Ewigkeiten gesehen habe, wusste ich gar nicht, was ich da machen sollte irgendwie. Und war dann erstmal so, bin so vollkommen orientierungslos da rumgelaufen, war auch alles krass, bin wirklich mit offenem Mund da rumgelaufen teilweise, weil es schon verrückt war, so irgendwie die Leute ganz anders und auch diese Stadtviertel und so, es war schon alles so Japan halt.
Mhm.
Also so ein bisschen, die Leute waren so ein bisschen verrückter als in Korea, habe ich das Gefühl gehabt. So ein bisschen so, gibt es auf jeden Fall so mehr so, wie in Berlin, so Typen halt, die da so an der Straße sind und irgendwie, keine Ahnung, verrückte Gitarrenmusik spielen oder so. Das gab es in Japan dann schon.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, in Fukuoka, im Downtown Fukuoka, war komplett voller Shoppingcenter und komplett voller so Krams halt.
Mhm.
Weil auch für die koreanischen und chinesischen TouristInnen war da eben viel für getan. Und das fand ich irgendwie, habe ich mich dann davon auch so teilweise so einnehmen lassen, weil ich es auch interessant fand, dann irgendwie auch mal so in den Original Uniqlo rein und sowas halt.
Ja, ja.
Ne? Aber ja, irgendwie habe ich dann letztendlich, habe ich dann auch in Japan einfach nur voll viel Kram gekauft. So. Und nicht, und weil, eigentlich war das dann dadurch so ein bisschen forgettable auch so die Experience in Japan.
Mhm.
Ich habe dann auch ein paar Tempel und so besucht, aber auch da war das einfach so zu viel für mich irgendwie. Ich habe das dann nicht so richtig gut verstanden. Eigentlich total schade, dass ich da Japan nicht so gerecht wurde und Japan mir nicht irgendwie gut gefallen hat, keine Ahnung. Und ich fand vor allem, auch dieser Kulturschock war für mich so ein bisschen da, weil ich ja dann schon so lange in Korea war. Das war dann krass für mich, dass ich die Sprache gar nicht mehr konnte.
Ja,
und dann in Restaurants immer nur so mit ChatGPT. Ich möchte etwas essen. Ich esse alles. Ich habe so viel Geld dabei. So, das habe ich halt, so war das immer. Da habe ich irgendwas bekommen.
Ja.
War auch super witzig so. War aber alles lecker irgendwie. Also Japan hat, die haben schon gutes Essen auch, ne?
Ja, ja, auf jeden.
Aber auch so diese Kultur von wegen, dass die alle so super höflich sind. Also das ist natürlich irgendwie, manche Leute genießen, glaube ich, genau das, aber für mich war das so vielleicht ein Tick zu viel im Vergleich zu Südkorea.
Mhm.
In Südkorea sind die Leute so, ich würde mal sagen, vorsichtig sagen, authentischer. Auch wenn da sicherlich viele so Regeln herrschen im Umgang mit fremden Menschen vor allem. Aber in Japan ist das so, da kommst du so gar nicht an die Menschen ran, habe ich so das Gefühl gehabt.
Mhm.
Also so, außer halt durch den Alkohol. Das ist in Korea auch so, dass der Alkohol dann so, wenn du in so kleine Etablissements reingehst und in diese, ich habe jetzt schon vergessen, wie das heißt, da kannst du dann irgendwie schon so ein bisschen schnacken, so mit den Leuten, wenn du halt Japanisch kannst.
Ja, ja, genau.
Genau, also da sind die schon so heiter drauf.
Wenn du da die Sprache nicht sprichst, dann brauchst du es gar nicht erst probieren.
Genau.
Ja.
Genau. Also ich würde jetzt nicht sagen, nie wieder Japan, aber vielleicht dann wirklich Fukuoka habe ich so ein bisschen, ich fand ich jetzt nicht so cool. Habe ich auch viel gesehen, glaube ich, einfach über die 4 Tage dann schon. Also vielleicht dann wirklich mal so Tokio, wenn ich noch mal länger in Korea bin, vielleicht mal einen Abstecher nach Tokio machen.
Mhm.
Mal schauen. Genau. Und dann, zurück. Dann bin ich endlich wieder quasi zurück nach Seoul. Incheon. Also da war ich dann wieder quasi in der Homebase.
Ja.
Und dann war aber auch schon, da war Mitte Oktober und dann hatte ich so ein bisschen Probleme, letzte große Mission anzutreten, nämlich den Jirisan Park, weil ich habe dann zu spät vercheckt, dass ich mich da hätte anmelden müssen, dann hat das nicht geklappt und so, dann wurde das irgendwie letztendlich verschoben, der Jirisan, auf Ende November, glaube ich, wir hatten jetzt Oktober. Ende Oktober, Anfang November war ich dann im Jirisan. So.
Jetzt musst du aber nochmal erklären, was das ist.
Der Jirisan Nationalpark ist der Number One National Park in Korea.
Mhm.
Der ist im Süden. The Wailing hat auch da gespielt, am Eingang des Jirisan Parks, quasi an der Westseite, da ist Koksong, da bin ich auch angekommen in der kleinen Stadt. Da wurde The Wailing gedreht, also da in der Gegend irgendwo.
Ja.
Das heißt, es ist eine krasse Berggegend, die auch so mystisch aufgeladen ist, ähnlich wie der Soraksan. Soraksan ist eher bergig und dadurch auch so sieht es krass aus. Und der Jirisan ich dachte halt, der ist vor allem so, ja, so mit Bäumen übersät. Aber auch da gibt es krasse Felsklippen und so. Also der Jirisan, würde ich sagen, ist vom Weg her, von dem, was man da sieht, nochmal ein bisschen krasser als der Soraksan. Aber der Soraksan wird für mich immer so meine Nummer 1 bleiben, weil das halt meine erste Wanderung war, so richtig.
Mhm,
aber beide, der Soraksan ist schon auch krass. Also der ist schon auch viel steiler so, also diese Schluchten und so. Und der Jirisan, da bin ich dann 4 Tage, 3 Nächte bin ich da, habe ich da im Park verbracht. Quasi mit allem, was ich brauche, so auf meinen Rücken. Hab ein bisschen schlecht geplant, weil ich tatsächlich hätte gar nicht so viel Wasser mitnehmen müssen oder so viele Wasserflaschen, weil Wasser gab es da überall, also aus Quellen.
Hm.
Und auch die Plastikflaschen, auch wenn ich die dann nicht immer alle wieder voll gemacht habe, die musste ich da mitnehmen immer. Also man konnte halt den Müll, durfte man da halt nirgends lassen, natürlich in den Bergen. Das musste dann den kompletten Müll auch mitnehmen. Hab das aber auch schon eingepreist und hab dann quasi auch die Rahmen, habe ich dann auch eigentlich nur, also ich habe den halt als Blöcke mitgenommen und nicht mehr in Verpackung.
Ja.
Und da muss ich auch sagen, auch da habe ich viel gelernt, also 4 Tage Ramen essen, da hängt es ja wirklich aus den Ohren raus, das Zeug.
Ja.
Hab mich dann schon irgendwie, hab mich dann mit Kalorien versorgt und so. Ich hatte dann auch so vegetarischen Thunfisch und so Kram dabei. Also hab noch so Protein quasi immer noch so dabei gehabt, aber trotzdem konnte ich es nicht mehr sehen am Ende, diese Ramen. Ich hätte mir da echt was anderes noch überlegen sollen. Und generell, auch da habe ich, glaube ich, viele auf Instagram schon zu erzählt und werde da auch noch auf jeden Fall weitere Videos irgendwie hochladen irgendwo. Der Jirisan, das war auch einfach krass. Also da habe ich so viele, das war wirklich wie so ein Urlaub im Urlaub oder so, wie so eine Reise in der Reise. Ich habe da so viele Menschen auch kennengelernt, bin dann mit denen immer gelaufen. Also man hat sich dann immer so gegenseitig wieder überholt und so, dass ich dann immer mit den gleichen Menschen unterwegs war. Besonders so ein Mann, der war dann so, der hat mich dann irgendwie so ein bisschen, war das so mein guter Spirit oder so. Der kam aus Busan oder so, hat auf jeden Fall ganz schwierig geredet, also ganz schwierig verständlich. Und der war dann immer so mit mir irgendwie. Und ich habe da noch so eine Influencerin getroffen, die wirklich einfach die Berge hochgerast ist. Die hat, glaube ich, nur für den ganzen Trip 2 Tage gebraucht oder so. Also generell habe ich schon sehr viel erzählt. Wenn man da mehr wissen möchte, schreibt mich einfach an oder fragt mich nochmal in den Kommentaren, irgendwie auf Instagram oder so, wenn ihr da Tipps braucht. Auf jeden Fall kann ich das echt nur empfehlen. Das Schwierige daran ist eigentlich, dass man sich da wirklich reinfuchsen muss in dieses ganze Buchungssystem. Das geht echt nur sehr, sehr schwer. Man braucht eine koreanische Telefonnummer. Man muss auch teilweise so eine ID-Nummer da angeben und so. Das war wirklich, hätte ich ohne meine FreundInnen, die ich in Korea habe, nicht geschafft, das alles alleine zu machen.
Mhm.
Ich war auch der einzige Tourist, also der einzige weiße Tourist, sagen wir mal. Ich meine, da waren auch inländische TouristInnen natürlich.
Mhm.
Aber so, ich war der einzige, ja, offensichtliche Nicht-Koreaner in dem Park.
Ja.
Und das ist viel sagen, weil der Park ist eigentlich super bekannt, berühmt, aber er ist halt für Touristen nicht so erschließbar.
Mhm.
Es gibt aber auch Reiseberichte, die habe ich mich auch orientiert. Also von so einer Travel-Influencerin aus den USA, glaube ich, oder aus England. Muss ich nochmal gucken, ist auch egal, wo die herkommt. Auf jeden Fall hat die viel Content dazu gemacht, aber so ein Reiseblog und dann noch so eine andere Koreanerin hat auch dann auf Englisch was geschrieben. Da habe ich mich daran orientiert. So, was gab wirklich auch, ich gab schon Informationen dazu, man musste sich aber auch die Reise selbst planen, also diese Etappen, die Routen. Und da habe ich viel gelernt, also über mich und über Reiseplanung und so. Und über was ich dann essen will, also Ramen nicht
mehr.
Ja.
Okay, also das heißt, wir sind jetzt im November angekommen. Was war denn dann noch so?
Da geht es jetzt wahrscheinlich schnell, weil im November und auch im Dezember habe ich nicht mehr viel gemacht. Da bin ich größtenteils in Incheon und Seoul geblieben. Ich habe dann über Instagram habe ich so einen Aufruf gestartet. Ich suche TandempartnerInnen zum Lernen. Habe dann tatsächlich auch Sora kennengelernt. Sora ist eine Regisseurin oder hat Regie studiert oder irgendwie so irgendwas mit Filmkunst. Und möchte aber nicht mehr als Regisseurin arbeiten, möchte sich beruflich weiterentwickeln und möchte deswegen Englisch lernen.
Mhm.
Und das war natürlich super, weil wir dann eben zusammen Tandem machen konnten. Obwohl ich kein Muttersprachler bin in Englisch, kann ich, glaube ich, schon ganz gut Englisch, oder zumindest kann ich es ihr auf so ein gewisses Level beibringen, also so gut wie ich zumindest. Das kann. Und sie hat eben Koreanisch, spricht sie natürlich als Muttersprache. Und deswegen haben wir uns da, weil wir beide so einen Film-Background haben, kann man sagen, konnten wir da eben uns super auch über Filmthemen unterhalten. Das heißt, ich habe dann eigentlich vor allem, ich hatte viel mit Sora getroffen, die hat nämlich auch in der Nähe gewohnt, also nicht so weit von Bupyeong. Und dann, das habe ich vor allem gemacht, da war ich noch in Kunsan, Da habe ich ein Filmset besucht oder ein nachgebautes Filmset von Christmas in August. Das habe ich auch auf Instagram eigentlich ganz gut dokumentiert. Also es war jetzt auch nicht super spektakulär, abgesehen von diesem Filmset. Und war eigentlich relativ viel dann einfach nur in Incheon und Seoul. Habe dann viel gelernt und noch so da ein bisschen was gefilmt, viel im Kino gewesen. Und dann war eben Ende November, Anfang Dezember das Seoul Independent Film Festival. Das ist das älteste Filmfestival in Südkorea. Seit 1975 gibt es das. Das war die 51. Ausgabe. Und da liefen nur koreanische Filme. Das war dann noch ein guter Abschluss. Viele Filme habe ich aber auch schon in Busan gesehen tatsächlich. Also die Highlights liefen schon in Busan vom Filmprogramm da. Das heißt, da liefen dann eher noch wirklich so krude Indie-Filme liefen da auch. Also ganz wilde Sachen. Und das war sehr interessant. Und da war ich dann auch noch auf einer Filmparty und habe da eben mit der Chung 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 Crew, also mit der Funky Freaky Freaks Crew, angestoßen. Und das war auch sehr schön, nochmal mit denen zu unterhalten. Genau. Und ich glaube, das rundet jetzt diese Chronologie zumindest erstmal ab. Also ich habe, glaube ich, sehr viel schon, sehr viel gepodcastet. Ja. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel zu erzählen gibt. Aber wenn ihr noch mehr über einzelne Details wissen wollt, dann schreibt mich wirklich gerne an, weil jetzt müssen wir erstmal weitergehen, glaube ich.
Ja, was mich interessieren würde, du hast ja jetzt bei so einem langen Aufenthalt besonders viel Gelegenheit gehabt, die südkoreanische Kultur noch viel besser kennenzulernen als auf früheren Reisen und viel mehr als so der typische Tourist, der irgendwie für mal 2 Wochen mal nach Südkorea kommt. Was hast du denn diesmal Neues über die koreanische Kultur kennengelernt oder besser verstanden?
Also ich glaube, gelernt, dass man über die Sprache, dass die schon der Schlüssel ist zu vielem. Also ich habe mehr Sprache gelernt natürlich und auch gelernt, wie wichtig das ist immer noch. Also Englisch ist da, kommt man nur begrenzt mit weiter. Dass man aber auch, wenn man spricht, auch mit, ich habe jetzt ja auch da neue FreundInnen gefunden, habe ich ja gerade auch Sora und Michael erwähnt. Mhm. Man spart schon negative Dinge auch eher aus. So. Ich weiß nicht, ob das denn am Grad der Freundschaft liegt, aber man, das ist so eine, anders als in Deutschland vielleicht, dass man da nicht so viel nörgelt und so und eher dann so versucht irgendwie, ja, Sachen so ein bisschen anders auszudrücken. Das habe ich irgendwie so für mich begriffen irgendwie. Also und man spricht auch Sachen nicht direkt an, wenn sie einen stören in Freundschaften. Das fand ich eher problematisch. Also gab es jetzt so nicht viele, aber so doch schon 1-2 Situationen, wo ich dann gemerkt habe, irgendwie ist da gerade so ein Problem organisatorisch oder irgendwas habe ich falsch gemacht oder die andere Person oder wie auch immer. Und dann muss man das irgendwie, dann kann man das nicht so direkt ansprechen. Ich glaube, es ist in Deutschland, würde ich sagen, schon bei vielen Menschen anders. Wenn ich jetzt mit FreundInnen, wenn die irgendein Problem haben, dann finde ich, hey, irgendwie ist gerade alles okay bei dir, und dann würde man das auch vielleicht sagen. Das ist in Korea irgendwie, habe ich noch nicht so rausgefunden, wie man das dann so adressiert, vielleicht in Freundschaften oder auch in entfernteren Beziehungen. Also wenn man jetzt nicht mit der Person so super close ist, finde ich auf jeden Fall interessant, wie man da irgendwie die sozialen Codes, also wie man das irgendwie liest und so. Genau, also aber eine sehr
Ja, nee, ich meine, auch in Freundschaften und Partnerschaften hierzulande gibt es ja auch Leute, die einfach sehr harmoniebedürftig sind, ne, die sowas auch einfach nicht ansprechen würden. Aber klar ist das, glaube ich, nochmal eine andere kulturelle Dimension und Sozialisation, die da zum Tragen kommt, ne, dass man sozusagen damit aufwächst, dass man gewisse Dinge einfach nicht anspricht. Und da ist vielleicht so eine Frage, sollte man das forcieren oder sagt man sich, dann ist es halt so.
Ja, also was, glaube ich, ich hoffe, also auch da, bitte ergänzt mich gerne, wenn ich da irgendwie Quatsch erzähle, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt. Aber ein Beispiel dafür ist auch, dass ich jemand bin, und das ist vielleicht auch so, einerseits eine positive, auch eine negative Eigenschaft. Ich habe jetzt eigentlich kein Problem mehr damit, Leute um Hilfe zu fragen. So, ey, Christiane, hast du Lust, die Folge mit mir aufzunehmen? Ist ja auch eine Hilfe, so, ne, dass du jetzt irgendwie hier mein Gegenüber bist und mich so ein bisschen spiegelst und solche Sachen. Da fängt es an, aber es geht dann auch weiter mit dem Jiri-san zum Beispiel. So, ey, kann mir da gerade wer helfen? So, habe ich dann irgendwie meine Leute halt angeschrieben. Und das ist, glaube ich, so eine Art, die so sehr direkt ist und auch so sehr konkret. Ey, ich krieg das irgendwie nicht hin oder wie läuft das eigentlich und so. Also ich hatte natürlich viele Fragen und das. Und gleichzeitig ist es dann im Umgang mit den FreundInnen so gewesen, dass man auch Sachen für die natürlich tun konnte, so ein Geben und Nehmen halt. Aber ich glaube schon, dass dieses direkt um Hilfe fragen, dass das nicht so stattfindet. Also dass man dann, man muss schon aufmerksam sein und so sehr, sehr read the room und so und sehr gut darin sein, so den Kontext zu erkennen, um dann den Leuten eben auch zu helfen. Aber ich glaube, die würden nicht um Hilfe fragen. Und das ist natürlich auch anders als ich bin, aber auch anders als man es hier vielleicht so lernt. So, ne? Hier gibt es ja irgendwie so, ja, wenn du was nicht weißt, dann frag doch einfach auch jetzt so in, keine Ahnung, beruflichen Kontexten oder in der Schule oder so. Da sind Fragen ja schon eigentlich eine gute Form, um Sachen auch zu lernen oder so. Und das ist in Korea, so habe ich das ein bisschen anders erlebt. Nicht, dass es jetzt negativ aufgefallen ist, dass ich da so viel um Hilfe gefragt habe. Also so viel jetzt auch nicht, aber am Ende wurde es auch weniger, weil ich erkannt habe, okay, ich muss das irgendwie anders lösen.
Mhm.
So, ich muss da mich entweder noch mehr reinhängen oder ich muss ja, das irgendwie vielleicht auch warten, bis es mir angeboten wird oder so.
Mhm.
Genau.
Mhm.
Also es hat jetzt nicht zu Konflikten geführt, aber ist mir
ja.
halt aufgefallen,
ja.
dass es einfach eine andere Art ist. Genau, auch so eine gewisse Art von easygoing habe ich da erlebt, aber das ist ja auch nicht schwer im Vergleich zu Deutschland, dass die Deutschen teilweise so ein bisschen, das ist immer so schwierig, so die Deutschen oder so, aber dass man hier Sachen eher so wirklich so durchplanen möchte und so, und da ist es schon eher so ein bisschen easygoing. Also ich hätte zum Beispiel für diese eine Filmparty in auf dem Salt Independent, habe ich halt gefragt, ey, kann ich ein Ticket kaufen? Da meinten die dann am Ticketstand zu mir, nee, die Party ist nur für RegisseurInnen und Leute, die mit dem Filmfestival unmittelbar was zu tun haben, nicht für Presse.
Hm.
Und dann war ich so, okay. Dann habe ich dann das irgendwie dem den RegisseurInnen, bei denen ich auf dem Set war, geschrieben, so, ey, ich komme da nicht rein, irgendwie blöd. Und dann meinten die, geh einfach hin. So von wegen, die lassen mich da schon rein.
Ja.
Und so, und dann hat das auch geklappt, so ohne Probleme. Also so wirklich so easygoing, so ein bisschen. Und was das Schönste war eigentlich, dass das hast du sicherlich ja auch schon häufiger gehört oder vielleicht auch erlebt, dass es so in ostasiatischen Ländern, also vor allem so Japan und Korea, so schwierig ist, in die Leute ranzukommen. So,
mhm,
die sind irgendwie, ne, die sprechen die Sprache nicht, aber sind generell auch so zurückhaltend oder so.
Mhm.
Und ich muss sagen, ich habe da eigentlich eine andere Erfahrung jetzt gemacht, weil mir fiel es relativ leicht, FreundInnen oder Leute kennenzulernen. Ich meine, ob es jetzt FreundInnen werden, Langjährige, das weiß ich ja noch nicht.
Ja, klar.
Aber schon Leute kennenzulernen, auf die man dann auch häufiger trifft und so, mit denen man dann irgendwie auch irgendwie hin und her schreiben kann und so. Und so ein bisschen irgendwie, ja, mit dem man sich einfach so locker treffen kann. Das war für mich schon nicht so schwierig. Aber ich glaube, es lag vor allem auch an meinem sehr fokussiertem Interesse. Ich habe halt, ich interessiere mich halt für Filme und weiß dadurch auch was über Kultur und Geschichte. Und ich glaube, durch diesen Filmfokus kam ich mit meiner neuen Tandem-Lernpartnerin auch immer super leicht ins Gespräch. So. Und ich glaube, wenn das so da ist, dann hat man direkt was, worauf man sich fokussieren kann. Es ist wahrscheinlich in Deutschland auch hilfreich.
Ja,
aber in Korea
Fall.
War das für mich so der Schlüssel.
Mhm.
Also von wegen einfach zu sagen, ey, ich habe dieses Projekt Kino Korea, interessiere mich für Filme, und dann kann man direkt irgendwie über was schnacken und die Leute sind irgendwie direkt so, man hat direkt so was worüber man reden kann. Und das hat mir sehr geholfen, glaube ich, so dieser Fokus einfach. Vielleicht auch als Tipp, dass man sich irgendwie da ja, auf was einschießt vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob so K-Pop dafür geeignet ist, weil ich glaube, es ist eher so, das hört halt jeder da, keine Ahnung. Aber wenn man halt so, vielleicht auch, verstimmt es auch nicht, weil gibt es auch K-Pop-Communities, aber für mich waren es halt die Filme.
Mm.
Und ich weiß nicht, ob K-Pop da vielleicht einen ähnlichen Dienst leisten kann, vielleicht nicht, keine Ahnung, müsst ihr ausprobieren. Wisst ihr vielleicht.
Also ich
schon.
Glaube, wenn du da eben als Vertreter eines Podcasts über koreanische Filmgeschichte ankommst und natürlich auch vermittelst, du kannst ein bisschen, also mehr als ein bisschen Koreanisch sprechen, und du interessierst dich halt total für die Kultur. Das ist halt natürlich auch schön, als einheimische Person sowas zu hören. So krass, hier kommt jemand und der interessiert sich für das, was für mich totaler Alltag ist. Und klar hat man da auch sofort die Basis. Ich habe in Japan bei dem einen Besuch eine ähnliche Erfahrung gemacht. Da habe ich mich mit einer Kollegin aus meiner Firma unterhalten, die ich halt vorher noch nie gesehen habe, die halt in Japan arbeitet. Und ich habe dann so angefangen zu erzählen, so, ja, und ich freue mich ja so hier zu sein. Früher habe ich ja schon immer Sailor Moon geguckt und bin schon Japan-Fan, seit ich ein Kind bin. Und das war so unsere Connection, ne? Weil sie meinte, oh, Sailor Moon, das wusste ich ja gar nicht, dass es das gibt in Deutschland. Und ne, da hatten wir so, da war so der Damm gebrochen auf einmal. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Ja. Ich habe, wie es wäre, wenn jetzt so nach Deutschland irgendwie jemand aus Japan oder Korea kommt und dann so, ey, ich bin mega der krasse Rainer Werner Fassbinder-Fan. Ich habe alle Filme von ihm gesehen und finde die neue deutsche Welle so toll. Ich habe, also, und dann ist auch so, okay, ja, cool. Also ich finde es irgendwie eher kurios, oder? Aber vielleicht ist es ja genau das.
Vielleicht ist es kurios, aber dann kann man ja fragen, ja, was findest du daran so geil? Und was kommt dir besonders deutsch daran vor, was du cool findest? Also ich kann das schon gut nachvollziehen, dass man da gleich so eine Basis hat.
Aber den Satz, den Film habe nur nicht mal ich gesehen, den habe ich da schon häufig gehört, weil ich glaube, ich meine, ich würde jetzt auch nur nicht mal sagen, dass ich, also ich bin schon auch, was nennt man das dann, Nerd in dieser Hinsicht, also ich kenne schon auch viele Filme, die ganzen Klassiker kenne ich auch nicht alle, also es gibt ja zum Beispiel hier Robin von Korean Movies Germany, der guckt ja noch mehr Filme als ich, so, also ich glaube, es kommt da gar nicht so auf die Masse an, wobei das natürlich auch hilft vielleicht, wenn man viele Filme kennt, aber allein schon, wenn man halt so ein paar Perlen sich da raussucht, und dann mit denen da Leuten darüber sprechen will oder denen sogar Filmtipps geben kann von koreanischen Filmen, dann zeigt es auch, glaube ich, dann finden die das kurios halt, ne? Und genau das halt, weil Korea ist schon eine Kultur, wo selbst Filmfans oder Cinephiles, wie die sich dann auch nennen, oder wie, da ist eine krasse Filmkultur auch, also das ist schon auch cool, diese Filmlandschaft da in den Indie-Kinos. Die gucken halt viel, aber die gucken halt viel, seitdem sie halt gucken. Also, ne, das ist so quasi, wie wir halt quasi, wir sind ja, ne, mittlerweile schon ein bisschen älter, also nicht alt, aber wir sind ja mittlerweile nicht mehr in unseren 20ern, sodass wir halt irgendwie groß geworden sind mit Filmen wie Fight Club und Matrix und sowas in den Ende der 90er quasi. Und das wäre dann so, als würden wir eigentlich nicht mehr Star Wars kennen, weil es ist ja vor unserer Zeit. Wir würden quasi ab den 90ern kennen. Und so ist Korea so ein bisschen die Logik, dass man halt die Filme, also man guckt ältere Filme nicht nach. So, das habe ich so mitbekommen. Und trotzdem ist die Filmkultur in Korea, da bin ich ja jetzt ja durchdrungen so ein bisschen, also diese ganzen in Seoul, was gibt es da für Hotspots für FilmliebhaberInnen und so. Und die Indie-Kinos sind echt am Boomen. Also da gibt es echt einige und die sind einfach gut besucht. Die Vorstellungen waren eigentlich immer voll. Selbst von Decision to Leave habe ich mir da nochmal angesehen. Die Vorstellung war auch ausverkauft. Also die Leute feiern das Indie-Kino schon krass oder halt so Kunstfilme, sage ich mal. Auch es lief auch gerade eine Retrospektive von dem, wie heißt der, Berliner Schule, der bekannteste Regisseur, Roter Himmel, Petzold.
Christian Petzold.
Genau, lief gerade eine Retrospektive. Es liefen halt Filme von ihm auch in Seoul und die waren auch total beliebt. Also wenn ich dann mit den Leuten, die ich da kennengelernt habe, so geschnackt habe, so ja, Petzold-Filme, so, das war dann irgendwie auch gerade so das Ding, dass man die sehen musste und so. Also gibt es immer so, ja. Also, und generell, also das kenne ich in Deutschland gar nicht so. Ich meine, klar, wenn man halt so FilmliebhaberIn ist oder Cinephile ist jetzt ein Begriff, den ich mir angewöhnt habe, dann kennt man ja, also weiß ich nicht, ich kenne gar nicht so viele Leute, die halt so viel ins Kino gehen und die dann auch so alles kennen und das auch so wie so Trophäen jagen oder so. Also weil die gucken auch viele europäische Filme, also da lief auch Sound of Falling, also wie heißt der auf Deutsch? In die Sonne schauen, lief da auch im Dezember. Und es läuft auch viel so europäisches Kino, was dann auch von den Leuten echt abgefeiert wird. Also so diese europäischen Indie-Filme. Alles ein bisschen später, was dann so lustig wirkt, weil die dann jetzt kommt langsam so Sirat bei denen an. Der läuft ja hier, läuft ja schon auf Mubi und so. Und der ist da gerade angelaufen. Das heißt, Sirat ist ja jetzt so das große Ding. Und ja, hier ist es schon halt vorbei. So, das finde ich so eigentlich ganz cool. Ja. Andersrum halt andersrum, ne? Also die koreanischen Filme sind da schon alt, wenn sie hier ankommen. Ja.
Sind dir denn, oder kannst du dich daran erinnern, dass dir jetzt bei diesem Besuch irgendwelche Fauxpas passiert sind? Also irgendwas, was in der koreanischen Kultur gilt als etwas, das man auf keinen Fall macht und du dir hinterher gedacht hast, scheiße, ich hab's doch gemacht.
Am ersten das mit den Fragen, würde ich tatsächlich sagen. Also mit dem dann zu viel um Hilfe fragen, statt wirklich erstmal vorher alles zu versuchen vielleicht. Das würde ich vielleicht anders machen oder würde mich da eben einfach noch besser vorbereiten demnächst. Aber sonst Fauxpas, ich glaube, ich habe mich manchmal so ganz dumm versprochen, aber das ist jetzt eher witzig und so. Ich glaube, tatsächlich lief die Reise echt ohne große Zwischenfälle ab, würde ich sagen. Das war echt krass.
Ja, cool.
Ich würde sagen, mich hat geärgert, dass ich mich irgendwie teilweise nicht früher um gewisse Pressescreenings und so gekümmert habe, weil auch zu No Other Choice war schon ein Pressescreening in Seoul, während ich da war, wo ich dann nicht eingeladen war, weil ich es einfach nicht wusste. Ich hätte mich quasi vorher um diese ganze Parksache kümmern sollen, aber im Grunde gab's eigentlich keine großen Fauxpas, nee, tatsächlich nicht. Das war schon eigentlich krass, ne, dass alles so geflutscht ist.
Ja, über die Filmfestivals hast du jetzt schon einiges gesagt, deswegen kann man vielleicht nochmal auf die Filme zu sprechen kommen. Was würdest du denn sagen, waren so die 5 besten Filme, die du in Südkorea gesehen hast? Und ich glaube, wir wissen alle, was auf Platz 1 ist, deswegen.
Hey, No Other Choice, das ist so komisch mit diesem Film, weil hast du das auch manchmal oder hast du das überhaupt manchmal bei Filmen, dass du so, wenn du jetzt so gefragt wirst nach Filmen, die du irgendwie, also die du so oft gesehen hast und die irgendwie so wichtig für dich sind, aber ich kann gar nicht sagen, ob ich den Film jetzt so liebe oder so. Weißt du, was ich meine? Ob ich den jetzt so toll finde? Ich hab zu dem Film gar keine Distanz mehr, weißt du? Also ich habe auch in der Podcast-Folge zu Daniel gesagt, ich habe den Film jetzt 6-mal gesehen, also jeden Monat mindestens einmal, seitdem er rauskam in Korea, seit September. Und ich finde den, ich glaube, ich muss ihn toll finden, weil er mich ja nicht langweilt so. Aber ich kann gar nicht sagen, ob es jetzt ein wirkliches Meisterwerk ist. Weißt du, was ich meine?
Nee, ehrlich gesagt bei dir nicht. Auch so? Also wenn ich einen Film so oft gesehen habe, dass ich den quasi mitsprechen kann, dann liebe ich den so. Das ist doch völlig klar. Also da diesen Disconnect habe ich dann nicht.
Aber ich liebe den Film halt auch, weil der mich begleitet hat. Das war der Film, der von Anfang an, diese ganze Parksache, die ja nach wenigen Wochen, die Orga, für dieses Interview hat ja schon angefangen im Juli, glaube ich. Genau, nee, Moment, im August, Juli war ich ja erst da. Im August hat das schon angefangen, diese Parkorganisation. So, und deswegen hat mich der Film eigentlich ja bis zum Release, wir nehmen ja einen Tag vor dem Release heute auf, vom deutschen Release, begleitet. Und ich habe da so viel Content zugemacht, ich habe den Film so oft gesehen, das hat mich so begleitet, dass der Film für mich auch so für diese Reise steht. Klingt so blöd, aber das war so ein bisschen auch, da habe ich mir auch dieses Motto, was ja im Film ganz anders benutzt wird, aber so No Other Choice, habe ich aus Scherz auch voll häufig gesagt, so in so Situationen, wo es gepasst hat. Das heißt, irgendwie hat das für mich dadurch eine ganz andere Bedeutung. Auch weil ich weiß, dass irgendwie so hoffentlich dieses No Other Choice, dieses Mantra, auch wie gesagt, wenn es im Film ganz anders benutzt wird, nämlich eher, kann man eher negativ verkehren, das wird mir vielleicht jetzt auch über schwierige Zeiten in Deutschland helfen. Wenn ich hier noch irgendwie anstrengende Jobs machen muss oder so, dann muss man sich manchmal einfach sagen, no other choice, und einfach durchbeißen und dadurch an diese Zeit auch erinnert werden. Also ich glaube, das ist der Film für mich. Einfach so, der steht ein bisschen für diese Reise. Deswegen, der kommt schon auf Platz 1, aber ich finde gar nicht, dass es jetzt so das krasse Meisterwerk ist. Ich finde den schon toll, aber auch eher aus anderen Gründen irgendwie. Das habe ich bei diesem Film bisher auch noch nicht erlebt, dass der Film so, ja, mich da so begleitet einfach, wie so ein Freund.
Ja, aber das ist doch völlig legitim. Also ich meine, das ist vielleicht nicht der Standardgrund, den Filmkritiker anbringen, warum das ein geiler Film ist, aber ich kann das total gut nachvollziehen. Ja.
Ja, also dann habe ich tatsächlich, The Accordion Door. Ich habe über die Filme alle schon auf Instagram berichtet. Das heißt, hört euch dann auch nochmal meine Folge dazu an und auf Instagram könnt ihr auch Reels euch anschauen zu den Filmen. Das heißt, ich werde jetzt da nicht mit RegisseurInnen und SchauspielerInnen um mich werfen. Ich habe auch einfach, das wird die Folge ja noch länger machen. Das heißt, ich werde jetzt nur über die Filme kurz erzählen.
Ja.
Accordion Door, ein Film, der als Sci-Fi Romance Coming of Age angekündigt wurde. Ich wurde hellhörig, weil Sci-Fi und Coming of Age sind so Lieblingsgenres von mir. Und der Film ist super toll. Also er erzählt eben auf eine ganz interessante, bisschen experimentelle Art und Weise von einem Trauma eines jungen Mannes. Eines Schülers, der quasi was ganz Schreckliches erlebt hat und das dann verarbeitet. Und der Film ist einfach, der ist so ganz märchenhaft oder so ganz surreal teilweise gemacht. Und ist aber auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte, weil er dann auch noch eine Mädel kennenlernt, was auch so sehr außergewöhnlich ist, weil es sich für Fußball interessiert und so. Und dann ist er super begeistert von ihr. Und der Film hat auch tolle Musik und Soundtrack. Der hat mich irgendwie echt begeistert, The Accordion Door. Funky Freaky Freaks war ein Film, der mich so ein bisschen in die 90er zurückversetzt hat. Der Regisseur, da muss ich jetzt auch nochmal nachgucken, wie der heißt, weil der hat mir auch noch alle seine Kurzfilme geschickt, weil ich habe den halt auf dem Independent Film Festival getroffen, habe ihm dann erzählt, dass ich auch ein Reel über seinen Film schon gemacht habe, habe ihm das Reel gezeigt, der war dann super happy. Und ich halte ihn für super, super begabt, diesen Regisseur. Also Han Chan-Lok heißt er. Entschuldigung, ich habe jetzt seinen Namen, hätte ich nur noch halb hinbekommen. Und die Kurzfilme von ihm haben auch so Park Chan-Wook-Einflüsse, würde ich sagen. Also sie sind so sehr stilisiert und so sehr ambitioniert schon direkt. Also er hat irgendwie 6 Kurzfilme mir schon gedreht und mir geschickt. Und die habe ich alle gesehen. Und jetzt ist sein erster Langfilm, ist halt Funky Freaky Freaks, der auch echt vor Stilwildem trotzt. Also er ist so ganz treibend ist dieser Film mit so Techno-Soundtrack, obwohl er, die Story ist so ein bisschen abgegriffen, könnte man sagen. Das ist vielleicht ein Kritikpunkt, aber der hat das einfach gut kaschiert, so durch die Machart. Es geht eben um jemanden, es geht um 3 Freaks oder so 3 bisschen so seltsame SchülerInnen, so eine Gruppe von Highschool-StudentInnen, die da irgendwie, so alle so ein bisschen ausgestoßen freaky sind. Also sie zum Beispiel, also die junge Frau in dem Film, die möchte ganz schlank sein und nimmt deswegen so Pillen und dann verliebt sie sich in den Schulschönling, der verarscht sie aber, dann wollen die Rache üben und so. Also so ein bisschen ist der Plot. Ganz toller Film, wie gesagt, stilistisch echt toll gemacht. Und den habe ich mir auch 2-mal angesehen, weil ich ihn einfach sehr, sehr gut fand. Ansonsten, habe ich noch Coming of Age. Ich glaube, ich habe alle Filme, die auf der Liste sind, mehr als einmal gesehen tatsächlich, weil ich die alle gut fand. Coming of Age, habe ich auch schon auf Instagram berichtet, ist ein Film, der, wo es so um die Frage von so Generationen geht und was die erlebt haben in Korea, was sie für Schwierigkeiten auch erlebt haben. Es geht, wie gesagt, um einen Vater, seine Tochter und aber auch die Eltern des Vaters nochmal, also Großeltern, Vater und Tochter und die alle irgendwie so am Struggeln sind, aber irgendwie dann auch, halt so ein Porträt von so einer Familie, von so Generationen, die alle mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben und das irgendwie bewältigen, aber nicht auf so eine kitschige Art und Weise. Also es klingt jetzt auch ein bisschen so abgegriffen, aber das ist ein Film, der irgendwie so ein bisschen Mut macht für das, was noch kommt. Und egal, was kommt. Also das sind wirklich Plattitüden, die ich gerade voll in mir gebe, aber der Film, der verpackt das wirklich toll. Und ist auch, wie gesagt, eher auf der traurigen, nicht auf der kitschigen Seite so.
Okay,
und
gut.
The Finn von Park Seong, der den Matratzenfilm gemacht hat, hast du den gesehen?
Nee, habe ich nicht
The
gesehen.
Fifth Thoracic Vertebra, wo ein Pilz an einer Matratze wächst und dann der Pilz die Menschheit überlebt quasi.
Ja, ich hörte davon.
Ja. Und der hat jetzt The Finn gemacht, einen Film, wo Mutanten im vereinten Südkorea im Meer leben und die quasi nicht in die großen Städte reinkommen sollen. Die werden von der Mauer ferngehalten und ein Mutant macht sich auf den Weg, um die Finne, also die, wie nennt man das, Flosse oder Kieme? Nee, auf Deutsch, Flosse, ne?
Flosse, Finn? Ja.
Finn, ja. Die Flosse oder auf jeden Fall einen Körperteil eines Verstorbenen an seine Tochter zu übergeben, die aber in den Mauern, also in der Stadt geheim lebt und so. Also so eine ganz komischer Plot und auch ein ganz komischer Film mit ganz seltsamer Farbgebung und jeden Fall sehr, sehr einnehmend, sehr psychedelisch.
Okay, klingt sehr interessant. Hast du denn da trotzdem irgendwie Zugang gefunden? Also
ja,
reflektiert das irgendwas, was man nachvollziehen kann, oder ist das wirklich total?
Ich meine, Park Seong, das ist schon eher experimentelles Kino. Es ist jetzt nicht so, es geht nicht um den Narrativ, es geht schon eher um die Art, wie der Film gemacht ist und nicht so sehr, was er erzählt.
Ja.
Und das finde ich ganz toll, weil ich finde so eine, ich weiß nicht, so Kim Ki-duk hat ja sowas auch gemacht. Der hat natürlich auch was erzählt. Also ich glaube, die Filme hatten ja auch eine Erzählstruktur. Aber die sind auch experimentell gewesen und haben trotzdem irgendwie viele Menschen erreicht. Und ich hoffe, dass Park Seong auch mal so jemand wird, der quasi noch ein bisschen eher zu so einer Narration hinfindet, also zu quasi erzählerischen Filmen. Weil das würde ihn, glaube ich, gut tun. Dann würde er nämlich bekannter werden wahrscheinlich, als wenn er sich nur auf seine Stoffe, also er ist wirklich so sehr haptisch an Optik und an irgendwelchen Materialien interessiert. Also die Filme muss man eigentlich gesehen haben, aber die sind halt nicht ohne. Also vom Anspruch her oder so.
Es klingt so, als wäre das Lieblingswort von Filmkritikern viszeral hier angemessen.
Ja, genau. So, ja. Dann noch drei schnelle Tipps. All is Well, I Love You, ein wirklich ganz toller Film, den wir hoffentlich dann auch in Deutschland zeigen können. Frankfurt, ich schaue zu dir. Da geht es nämlich um eine Familie und die spielt komplett in dem Film mit. Also Vater, Mutter, Kind.
Mhm.
Die sind eine RegisseurInnenfamilie, also oder SchauspielerInnen sind die beiden. Vater und Mutter. Und da die jetzt das Kind haben, streiten die sich so Hong Sang-soo-mäßig darum, wer jetzt eigentlich noch beim Theater spielen darf und wer der bessere Schauspieler ist. Wer es quasi verdient. Und dann fragen die immer so, wirklich so Hong Sang-soo-mäßig so ihre Freunde so, ey, aber ich bin doch eigentlich schon der Bessere. Oder komm, wir spielen dir was vor. Guck mal. Dann spielen sie was vor. Und dann ist das so alles so, also super lustig ist dieser Film und einfach toll, weil die ganze Familie eben mitspielt. Also es sind wirklich die Leute aus der Familie. Mhm. Das heißt, quasi aus dem Leben gegriffen, aber wirklich im besten Sinne.
Mhm.
The Glimmering, ein Film, der auch total abgefahren war, weil es geht um einen Todesfall. Also ein Mann verliert seine Frau und dann verliert er auch seine Stimme, weil er so trauert.
Mhm.
Oder weiß nicht warum. Und dann entdeckt er irgendwie den mongolischen Kehlgesang für sich und kann dadurch dann eben wieder sprechen. Also er drückt sich quasi in so einem Gesang dann nur noch aus.
Mhm.
Also auch total abgefahren, dieser Film. Und I Am Happy vom Seoul International Women's Film Festival ist ein Film, wo es um eine Person geht, habe ich auch eine Story zu aufgenommen, schon super lange her im August, wo es um eine Person geht, die halt happy ist, die halt super immer so glücklich ist und auch so eine Synchronsprecherin ist für so einen Happy-Charakter in so einem Cartoon. Aber eigentlich leidet sie unter einer chronischen Depression und will das halt irgendwie nicht wahrhaben.
Hm.
Und das ist ein Film, ja, der irgendwie auch einfach so dieses Thema angeht, also Thema Depression und Thema Umgang damit, ohne kitschig zu sein, was ich auch immer für toll halte oder für gut gemacht dann fand, weil es gibt halt Filme, die mit dem Thema eben gar nicht gut umgehen können, also mit Depressionen und das eben auf so eine sehr realistische, geerdete Art und Weise machen, ohne da irgendwie unrealistisch zu werden oder irgendwie so Sprüche um die Ohren zu hauen wie jetzt reiß dich mal zusammen oder man geht so komplett im Leid auf oder so oder man muss irgendwie, also keine Ahnung, ein Film, der einfach so sehr realistisch damit umgeht und auch diese Mechanismen aufzeigt, wie man sich dann begibt, also so kompensiert und so durch wenn man eben immer happy ist und das versucht sie eben zu überspielen und genau, kommt dann eben auf den Trichter, dass sie depressiv ist. Sie kriegt das quasi diagnostiziert und glaubt das dann erstmal selbst nicht und so. Und das fand ich schon schön, diesen Weg dann zu erleben.
Mhm.
Yes.
Ja, nice. Das klingt nach sehr interessanten Filmen, auch sehr breit gefächert. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zum Thema Film und Filmfestival in Südkorea?
Nee, ja, nein. Ja, vielleicht. Nee, also wie gesagt, die Orga bei allen Festivals, echt toll. Also wenn ihr in Korea seid und ein bisschen Zeit habt, schaut euch mal ein Filmfestival da an, weil ich finde, das ist einfach ein wholesome Erlebnis.
Mhm.
Genau, es gibt da, ja, also kann ich nichts zu sagen. Habe ich auch schon, habe ich ja in den letzten Jahren auch immer schon gesagt, dass man das auf jeden Fall mal mitnehmen sollte, wenn man kann. Und die koreanische Filmkultur, ich liebe sie halt, auch die Indie-Kinos da waren immer tolle Erlebnisse. Ich habe da, wie gesagt, im Dezember noch Sound of Falling, also In die Sonne schauen, gesehen und das war auch ein tolles Erlebnis in so einem ganz großen Kinosaal, super gute Stimmung, keiner quatscht und so, das finde ich, das ist eins der Highlights, dass man einfach im Kino die Klappe hält, das finde ich ganz toll.
Ja, wo wir gerade beim Thema sind, das findest du ganz toll. Lass uns doch nochmal jetzt zum Schluss so ein bisschen den Blick ein bisschen weiten. Was würdest du denn sagen, welche Momente dieser langen Reise haben sich jetzt schon total fest in deinem Herzen verankert?
Ich habe eigentlich alles schon erzählt, ne? Aber nochmal, um es runterzubrechen. Also ich muss immer an diesen Tag in Tongyeong denken, wo ich Hwae gegessen habe, diesen rohen Fisch.
Mhm.
Dieser ganze Tag war einfach toll. Der Setbesuch. Auch einer der besten Tage. Das Park Chan-wook-Interview, natürlich, war der Höhepunkt des Podcasts bisher an sich. Also ich meine, das ist ein weltbekannter südkoreanischer Regisseur und ich habe ein Interview mit ihm geführt einfach, was jetzt nicht wenig Arbeit war, der Weg dahin, aber trotzdem hat es ja geklappt und das war wirklich ganz toll.
Das hätte ich auch echt nicht gedacht, ne, als wir da vor 5 Jahren, als du mir dann so zum ersten Mal dein Cover geschickt hast und ich da so Feedback gegeben habe. Also was einfach aus diesem Podcast geworden ist. Das ist einfach unglaublich krass.
Ja, ja,
ja.
Ich hoffe, es geht noch weiter.
Ja, also, da hoffe ich auch.
Gesteckt natürlich, ne?
Ja. Klar.
Die Wanderung, Lee Joo-young zufällig treffen, war natürlich auch irgendwie, ich sage immer magisch so oft, aber ich fand das irgendwie so, diese ganzen Zufälle und so, das war schon auch toll, sie einfach da so sitzen zu sehen und so mit einer Schauspielerin, die ich halt schon verfolge, das war auch surreal, die dann einfach da sitzen zu sehen.
Ja.
Quasi mit der so kurz zu schnacken und ich habe ihr dann sogar noch so ein Multivitamin-Drink gegeben. Damit sie dann bis morgen auch fit ist und so.
Sehr gut.
Genau. Ja. Ansonsten habe ich wirklich Bupyeong auch lieb geworden, die Gegend, wo ich gewohnt habe. Habe ich auch in der Seoul-Folge schon ein bisschen erzählt. Also Bupyeong ist eine ganz tolle Gegend. Deswegen, also ich bin happy mit der Reise, was ich da erlebt habe. Und bin, wie gesagt, war vor der Aufnahme, vielleicht werde ich auch gleich so ein bisschen traurig sein oder so melancholisch, nachdenklich, weil das war schon krass, so dieser Alltag da, diese Zeit in der Metro verbringen die ganze Zeit. Also ich war da wirklich, ich habe viel Zeit in der Bahn verbracht, viele Leute beobachtet dadurch, viel so Daily Life auch mitbekommen, super viel gegessen. Das habe ich aber auch in der Soul-Folge schon erzählt, was ist da, also ich war, glaube ich, jeden Tag essen.
Mhm.
Mindestens, ja klar, also ich war jeden Tag irgendwie auswärts essen, aber vielleicht kennst du das auch, wenn man so in Europa besonders irgendwie unterwegs ist und dann im Urlaub ist und dann immer essen geht. Irgendwann nervt es einen so ein bisschen.
Voll.
Kennst du das?
Ja, ich kenne das. Vor allem, du kriegst ja, also man neigt ja dann auch dazu, einfach sehr viele Kohlenhydrate zu essen und das tut einem auf Dauer nicht so gut.
In Korea war es halt nicht so. In Korea hat mich das nicht genervt.
Okay.
So, da war es irgendwie, jedes Mal essen gehen war da irgendwie cool, weil die Leute im Restaurant, auch man gleitet da so durch. Ich glaube, das Wort gleiten ist so das Beste. Du eckst quasi nirgends an. Also du kommst in ein Restaurant rein, oder suchst dir dann auch die Orte, auf die du Bock hast, weil in diesen japanischen Restaurants, die es in Korea ja auch gibt, sitzt du um so eine Theke teilweise rum, in manchen dieser Restaurants, und musst mit niemandem sprechen. Das heißt, du kommst dann da rein, kriegst eine Nummer zugeteilt, wo du dich dann hinsetzt, dann setzt du dich da hin und dann bestellst du über so ein Tablet was und kriegst du das Zeug durch so einen Vorhang durchgereicht. So der vor dir ist. Wenn man sitzt in so einer Theke, wo so ein Vorhang ist, und dann wird der Vorhang aufgemacht, kriegst das Essen und dann wird es wieder zugemacht. Das heißt, wenn man mal keinen Bock hat, mit irgendwem zu reden, einfach nur Musik aufhaben will, dann geht das da auch. Und das macht das einfach alles so leicht. Und in Deutschland musst du dich halt, ich meine, man geht nicht so oft essen hier, weil es einfach auch viel teurer ist, natürlich. Aber hier musst du dich halt immer um irgendwas kümmern. Also du musst irgendwie, der Service ist manchmal nicht so gut, das Essen ist teuer, du musst irgendwie gucken, dass dann alle ihren Teller haben, gleichzeitig bekommen und so. Und da isst du ja sowieso viel mehr. Du teilst halt sowieso viel mehr und das macht es auch nochmal angenehmer. Also deswegen, war schon einfach eine wilde Zeit, die 5 Monate. Und ich glaube, ich werde noch lange davon zehren, bis ich dann zum nächsten Mal in Südkorea bin.
Ja, Stefan, dann habe ich jetzt noch eine Abschlussfrage. Das, was wir uns alle fragen, wirst du irgendwann Deutschland komplett den Rücken kehren und nach Südkorea gehen?
Ja, also das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, aber ich glaube schon, dass ich habe so die Illusion, dass wenn ich noch besser Koreanisch lerne und meine Verbindung da auch weiterhin kräftige, also mit den Leuten, die ich da kenne und mit irgendwie noch Jobperspektiven vielleicht sich auch ergeben irgendwann mal,
ja.
Dann ja, wäre das schon, ehrlich gesagt, wäre das so ein bisschen ja, mein Traum, mein Wunsch, da ein paar Jahre mal zu verbringen. Aber ich glaube, ja, das sind so Sachen, eigentlich ist es ja auch toll zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr 28, sondern 38 und habe das jetzt erst gemacht, könnte man ja sagen. Weil viele Menschen, die ich da kennengelernt habe, die auf Reisen waren oder die ich im Sprachkurs kennengelernt habe, die haben das quasi, das, was ich da jetzt mache, länger Auslandaufenthalt und so, haben die jetzt in jüngeren Jahren schon gemacht und haben quasi noch viel vor sich und haben es vielleicht auch leichter, berufliche Perspektiven dazu entwickeln, haben es vielleicht auch leichter, die Sprache zu lernen. Aber trotzdem würde ich sagen, man hat auch Vorteile, wenn man das macht, wenn man, sage ich mal, in unserem Alter ist, weil man eben schon viele Sachen weiß und schon mehr weiß, was man will und irgendwie sich nicht nur oder auch vielleicht mutiger ist einfach. Ich glaube einfach so, dass viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe und die ich so oft verfolge auf Social Media und die auch Korea interessiert sind, die haben eben nicht diese Erfahrung gemacht bisher, obwohl die vielleicht jünger sind oder so, oder gerade weil sie jünger sind, weil die vielleicht einfach nicht so den Mut dazu haben oder keine Ahnung. Also damit will ich nur sagen, das liegt gar nicht so sehr am Alter, will ich sagen. Viele Sachen schon. Ich glaube, so Job ist wahrscheinlich, wenn man jünger ist, immer noch irgendwie besser oder wenn man früher anfängt, ist immer gut. Aber ich will damit sagen, es ist nicht zu spät, wenn man 40 ist, irgendwie noch ein Land für sich neu zu entdecken. Das war für mich auch eine ganz tolle Erkenntnis, dass ich mich da jetzt irgendwie nicht alt gefühlt habe. So. Und auch nochmal der Appell an euch da draußen, macht das einfach auch alle. Also macht einfach neue Hobbys wie Wandern und so, und wenn ihr körperlich fit seid und euch das zutraut, dann schafft ihr das auch. Und dazu muss man irgendwie nicht nach der Schule oder nach dem Studium dahin, sondern kann das auch jetzt machen. Gerade auch, weil man ja auch wenn man im Berufsleben schon ist, auch mehr Geld hat.
Ja.
Das ist ja auch nochmal ein guter Faktor. Also viele Faktoren spielen da, glaube ich, eine Rolle, und Alter ist nur ein Faktor. Das ist vielleicht nochmal so ein Fazit, so ein Schlusswort und sowas, was Leute da draußen dann vielleicht auch berücksichtigen können.
Ja, vielen Dank für die vielen Einblicke. Ich fand, das war voll die schöne Folge, weil du so begeistert gesprochen hast und so von so schönen Erlebnissen einfach gesprochen hast. Das tut ja gerade in dieser Zeit, in der wir leben, auch einfach total gut, mal was einfach nur Positives zu hören. Genau. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du da durchgeführt hast und so viel zugehört hast.
Mache ich gern.
Das ist sehr, sehr schön. Ja, nächstes Jahr oder dieses Jahr, mal gucken wir, ob wir dann über eine weitere Korea-Reise sprechen können. Ich habe noch nichts geplant bisher, aber wer weiß, vermutlich wird es aber spätestens dann 2027 wieder Korea-Content geben. Weil klar, nach so einer langen Reise muss man erstmal auch die Füße stillhalten.
Ja, nice.
Okay, Christiane, dann bleibt mir nur noch übrig, einen kleinen Werbeblock einzuschieben. Sollte man eigentlich am Anfang machen, weil haben jetzt schon abgeschaltet, nachdem wir jetzt schon fast Tschüss gesagt haben. Aber schaut euch doch gerne mal das Kino-Korea-Supporters-Programm an auf Steady. Da könnt ihr nämlich Mitglied werden, mich unterstützen, meine Arbeit, meine Projekte, von denen ihr ja gerade gehört habt, was das eigentlich ist oder wie viel mir das bedeutet. Das heißt, klickt da doch mal rein auf Steady. Könnt ihr für 3 bis 5 Euro könnt ihr dein Abo abschließen. Bekommt ein Newsletter zugeschickt und könnt im Filmclub mitmachen. Da könnt ihr dann einmal im Monat Filme schauen mit uns, denn Christiane ist natürlich auch schon Mitglied.
Natürlich.
Ist auch dabei und das heißt, im nächsten Filmclub werden wir dann wieder koreanische Filme gucken. Wie das funktioniert, klickt da einfach mal rein, das ist alles erklärt und dann können wir uns unterhalten und das macht immer sehr viel Spaß. Also schaut mal bei Steady vorbei, würde mir wie gesagt sehr, sehr viel bedeuten, sehr viel helfen, und in diesem Sinne danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Thank you for everyone. Thanks for coming. 감사합니다. 밤이 늦었으니 집으로 돌아갑시다. 감사합니다. Let's go home.
Thank you.